Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, heute mit einem Review. Nach längerer Zeit, letzten Pay-Per-View, habe ich ja aus dem Hotelzimmer auf Hochzeitsreise mir angeguckt, jetzt allerdings wieder zurück im Lande und wir sind beim Review von AEW, beziehungsweise nicht nur AEW, sondern natürlich auch New Japan, CMLL und Stardom Forbidden Door 2026. Mein Name ist Markus Gunnemann und bei mir ist der David.
Ja, und der David ist sehr warm. Ich wohne im Altbau und ich weiß nicht, wie es dir ging. Weil der gute Mann, der hat eine schön klimatisierte Wohnung und sitzt nicht wie im Altbau mit über 30 Grad Innentemperatur und guckt sich dann halt so eine komische Wrestling-Veranstaltung an. Ich gebe zu, und das vorab gesagt, es kann sein, dass diese Umstände meinen Eindruck von der Show beeinflusst haben, weil es ist was anderes, ob man etwas am Stück guckt, in der angenehmen Klimatisierung, oder ob man etwas häppchenweise guckt, weil einem so warm ist und man mal zwischendrin keine Zeit mehr hatte und sonst was und es einem trotzdem warm ist. Also ich glaube schon, dass das einen Einfluss darauf hat, wie man etwas wahrnimmt.
Ja, das mal auf jeden Fall. Und ich finde jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht, denn ich denke, es war tatsächlich, die Show fand nämlich in Kalifornien statt, in San Jose im SAP Center. Und ich glaube, dass es dort sogar in Kalifornien kühler war in den letzten Tagen als hier bei uns in Europa. Das könnte sich natürlich entsprechend ausgewirkt haben. Es haben trotzdem über 9000 Leute den Weg in die Halle geschafft zur ja mittlerweile fünften Ausgabe von Forbidden Door. Hat sich, muss ich sagen, diesmal ein bisschen weniger nach Forbidden Door angefühlt als sonst. Hatte natürlich auch damit zu tun, einerseits, dass es immer noch Visa-Probleme gibt mit vielen Leuten. Also die US-Amerikaner haben es gerade nicht sehr eilig, irgendwie Arbeitsvisa auszustellen. Und ja, führt zum Beispiel auch dazu, dass wir jetzt Leute auch wie Mortos länger schon nicht mehr gesehen haben, weil die einfach derzeit nicht in den USA arbeiten dürfen.
Ich glaube aber, dass das Konzept selber aber auch ein bisschen, wie soll man sagen, darunter leidet, dass es jedes Jahr ist.
Es ist einerseits das, und was natürlich auch ist, also viele von diesen Namen, die bei dem ersten Forbidden Doors sozusagen noch die verbotenen neuen spannenden Namen waren, die sind einfach mittlerweile bei AEW unter Vertrag. Also Nokada und Osprey, einige Leute sind natürlich auch mittlerweile nicht mehr dabei, wie ein Tanahashi oder ein Naito, der halt einfach nicht mehr bei New Japan ist und auch nicht mehr so fit ist. Das heißt, natürlich hat sich's ein bisschen durch die Frequenz sicherlich abgenutzt, aber dadurch, dass es jetzt eben auch unterjährig so viele Interpromotional Matches gibt und teilweise eben auch die Leute ja direkt bei AEW mittlerweile sind, manche zwar noch mit so einem Doppelvertrag, ist es ein bisschen weniger speziell geworden. Wir haben dafür ein bisschen mehr Mexiko dabei, wir haben jetzt ein bisschen mehr Stardom dabei, aber ja, haben auch ein paar Leute im Vorfeld kritisiert, dass es jetzt weniger so diese Interpromotional Dream Matches waren, sondern vielmehr halt, ja, es war eine AEW-Show mit ein bisschen internationaler Beteiligung.
Aber die gibt es ja auch kaum noch. Also diese Dream Matches hast du ja irgendwie großteils alle schon irgendwo gehabt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich gebe auch zu, vielleicht wegen dem Wetter. Ich war nicht wirklich gehypt, weil Forbidden Door ist ja auch jedes Jahr vom Aufbau her so, dass es sich ein bisschen eingeschoben fühlt. Du hast halt, auf einmal tauchen halt die Leute so 2-3 Wochen vorher auf, zum allerersten Mal, oder vielleicht 2 Wochen vorher erst. Dann kommt es zur Ansetzung und danach ist halt meistens wieder Essig. Und
ja, es war letztes Jahr ein bisschen besser, weil dadurch, dass All-In da im Juli war und in Texas und nicht in England, hat man dann Forbidden Door sozusagen hier auf das All-In, traditionelle All-In-Wochenende im August gelegt. Und weil das Problem ist natürlich auch immer, All-In ist jetzt deine größte Show des Jahres, sozusagen hier ein bisschen deine WrestleMania. Und jetzt war's, oder hier hat man es ein bisschen anders gemacht, weil du hier direkt diese Implikationen für All-In dabei hattest, auch vor allem mit den beiden Main-Events oder den zwei Single-Match-Main-Events von den dreien, die wir hatten. Und da ist es natürlich in der Vergangenheit schon so gewesen, dass du so ein bisschen deinen großen Bild mit so einer, ja, wie du sagst, ein bisschen eingeschobenen Show unterbrochen hast. Das war letztes Jahr dann ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, also gehypt war ich schon. Ich bin dann meistens gehypt, wenn ich mir 1-2 Tage vorher mal die komplette Card in Ruhe durchlese und ja, mich dann einfach auf die Matches freue. Und da war diesmal natürlich auch einiges dabei, wo der Hype-Level dann gegen Ende hin doch größer wurde.
Aber du kennst ja auch alle.
War jetzt aber auch nicht die Show mit dem meisten Hype, wobei es, ich glaube, möchte nicht dem Fazit vorgreifen, wobei schon wieder eine verdammt gute Show war. Aber ich würde sagen, beginnen wir mal mit der Zero Hour. Da hatten wir 3 Matches und da hatten wir auch schon, ja, ein Forbidden Door Match. Allerdings, ich glaube, das wurde nicht mal, ich glaube, das war noch nicht mal bei Collision am Vortag angekündigt. Das haben sie irgendwie so eine halbe Stunde vorher auf Social Media rausgehauen. Das war hier nämlich Driller Maloney, der ja einerseits bei New Japan, also einer der wenigen, der Dogs, der tatsächlich eigentlich der Letzte, der wirklich dort geblieben ist, weil Gabe Kidd, Clark Connors, Finlay, die sind alle jetzt bei AEW. Und Driller Maloney, der ist tatsächlich hier bei New Japan geblieben und ist natürlich auch ein Engländer, das heißt, den sehen wir auch hierzu, nicht hierzulande, aber zumindest auf unserer Seite des Teichs regelmäßig. Bei RevPro sehen wir den, für Progress ist er jetzt auch angekündigt. Und der hat es hier zu tun bekommen mit Daniel Garcia von den Death Riders. Ging knappe 10 Minuten 30, war eine schöne Überraschung. Also ich habe es tatsächlich auch im Vorfeld nicht mitbekommen, habe dann gegen 1 Uhr oder kurz vor 1 Uhr die Zero Hour angemacht. Ja, und bin hier positiv überrascht geworden, war ein sehr, sehr gutes Match, hatte jetzt natürlich keine Storyline-Auswirkungen, ging so ein bisschen hin und her. Wir haben hier den Driller-Killer gesehen, das ist ein sehr spektakulärer Move, das ist so ein Fireman's Carry Swing in eine Powerbomb hinein und da wusstest du eigentlich auch, also bevor du den Move siehst, wird es nicht vorbei sein und wenn du den Move siehst, hast du eine relativ gute Chance, dass es vorbei ist. Ja, Daniel Garcia wollte hier das Running nie zeigen, wurde dann abgefangen. Driller-Killer und damit war es auch gelaufen. Also das ein sehr, sehr schönes Opening-Match. Und dann ging es hier weiter, das letzte Qualifikationsmatch für Survival of the Fittest. Also der TBS-Titel von Willow Nightingale ist ja vakantiert worden wegen ihrer Verletzung. Wobei, wir haben dann später eine Vignette von ihr gesehen. Und auch Tony Khan hat gesagt, dass es kann sein, dass die schon bald wieder fit ist. Aber ja, trotzdem den Titel hier abgegeben. Und jetzt gibt's bei Dynamite nächsten Mittwoch ein Survival of the Fittest, also so ein Elimination-Match mit insgesamt 6 Damen. Und hier war das letzte davon. Und hier ist Sky Blue auf Micah von Stardom getroffen. Also auch hier Forbidden Door sozusagen interpromotional. Und ja.
Aber auch so ein bisschen Alibi, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ging, bei der Zero Hour, das ist so ein bisschen, ja, weil auf der Maincard halt meistens die AEW-Leute gewinnen. Machen wir das dann so, dass wir halt aber auch laut Statistik so Stardom auch mal gewonnen hat und New Japan hier auch nochmal einen Sieg mehr hat und wird ein bisschen so eingeschoben. So fühlt es sich ein bisschen an. So. Zumal Sky Blue zuletzt halt dauernd verliert.
Kann natürlich sein, genau. Also Micah hat sich hier auch entsprechend durchgesetzt mit einem Hammerlock Michinoku Driver, wurde ja auch von Taka Michinoku trainiert und wir haben da auch schon gesehen, also es gibt ja hier die Fehde auch sozusagen zwischen Tekla und ihrem Team, dem Triangle of Madness und Stardom-Präsident Taro Okada. Der saß hier auch ringside, haben wir auch später im Tag-Team-Match dann nochmal gesehen. Ja, Julia Hart darf hier nicht am Ring bleiben, wird nach hinten von den Referees wieder zurückgebracht. Sky Blue hat er zunächst mal versucht, wirklich ein bisschen mit Tempo, mit Trash-Talk auch zu kontrollieren. Micah aber sehr ober gewesen, also das hat mich ein bisschen auch später dann bei Starlight Kid, also die Leute, interessanterweise, die wussten auch, wer die Leute sind, die wussten auch, wer hier die Stardom-Wrestlerinnen sind und die haben ziemlich gute Reaktionen gezogen. Ja, Micah hier setzt sich sozusagen durch mit dem Hammerlock Michinoku Driver und darf hier am Mittwoch auch mit im Survival of the Fittest Match sein. Ja, Julia Hart bzw. Sky Blue müssen hier weiterhin auf einen Sieg warten. Und dann ging es hier weiter mit einem weiteren Damen-Match, auch hier sozusagen interpromotional. Da ging es um die AEW Women's Tag Team Titel, die Divine Dominion, also Lina Cross und Megan Bain, sind hier sozusagen auf ein halb internationales Team getroffen. Olympia von CMLL und Thunder Rosa, die ja auch in Mexiko bei CMLL in letzter Zeit immer wieder antritt. Und ja, ging auch so. Also die gingen alle so um die 10 Minuten eigentlich knapp, die 3 Matches. Hatten diesmal ja auch keinen Mick Foley in der Pre-Show, der dann noch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Das heißt, man hat so halbe Stunde Matches, halbe Stunde ein bisschen Hype gemacht. Und ja, die Divine Dominion haben sich hier im Endeffekt auch durchgesetzt. From Heaven to Hell, der Double Chokeslam, in dem Fall Thunder Rosa, hat hier sozusagen den Pinfall eingesteckt.
Und ich bin mal gespannt, was sie mit denen vorhaben, weil jetzt, wenn jetzt bei jedem Pay-Per-View immer eine Kickoff-Show oder Zero Hour wresteln, weiß ich nicht, ob das so gut ist für den Titel. Weil irgendwie stagnieren die sehr. Also ich weiß nicht, wo es da hingehen soll momentan.
Ja, ich weiß auch nicht, dass ich mag die beiden grundsätzlich sehr gerne, aber ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die jetzt so groß im Fokus stehen. Also die sind natürlich sehr dominant, werden sie ein bisschen natürlich auch als die Monster jetzt aufgebaut, wobei zuletzt ja auch eine Niederlage eingesteckt. Ich kann mir vorstellen, nachdem auch hier Maya Wild, werden wir dann später noch drüber sprechen, ja sehr, sehr beliebt ist, vielleicht, dass man hier was einerseits mit dem Tag-Team machen könnte, weil ansonsten du brauchst halt irgendwie auch ja passende Gegnerinnen, und wenn sich die jetzt hier so durch die Division mehr oder weniger durcharbeiten im Laufe der Zeit, dann brauchst du natürlich irgendwann auch mal jemanden. Wobei, ich gehe davon aus, dass das hier dann am ersten noch die Brawling Birds sein werden. Die sind beide aus England, also bei All In. Kann mir sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht einen Titelwechsel.
Ja, also das war ja im Moment.
Das so ein bisschen genau, dass die beiden aus England hier auch Titelgold holen können. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, das wäre so mein Tipp auf dem All-In-Match. Aber das war sozusagen in aller Kürze hier auch die Pre-Show. Wir werden überhaupt im Vorgespräch immer gesagt, wir werden versuchen, dass wir ein bisschen schneller als sonst heute sind. Einerseits den Temperaturen geschuldet, andererseits wahrscheinlich auch bei euch. Ihr werdet wahrscheinlich, also Karl und wird sich wahrscheinlich mit den Temperaturen daheim hinsetzen und irgendwie auf YouTube sich einen 2,5-Stunden-Podcast anhören. Wir gehen mal davon aus, ihr hört das hoffentlich irgendwo im Freibad oder am Strand, vielleicht auch häppchenweise, und da wollen wir natürlich dann auch nicht länger strapazieren.
In einer klimatisierten Wohnung.
In einer klimatisierten Umgebung.
Purer Luxus.
Vielleicht auch in einem klimatisierten Zugabteil, das ist bei uns in Österreich.
Das ja, das ist aber in Deutschland kein gutes Thema. Bei uns fahren die Züge einfach nicht, wenn es warm ist und auch nicht, wenn es kalt ist. Und wenn es regnet oder windig ist, auch nicht.
Ja, ich hatte das letztens auch. Da war ich in Wien bei einer Veranstaltung, wollte mit dem Zug heimfahren. Dann bin ich, glaube ich, gekommen, 4 Stationen. Dann hat er gesagt, so, jetzt ist hier mal Schluss. Es kommt dann irgendwann. Der Zug, der dann kommen sollte, kam dann 20 Minuten später. Also ja,
Züge. Hört sich an wie Deutschland bei der WM. Einfach Züge, ein einziger heiße, Fiebertraum.
Züge heißes Wetter nicht gut, Züge kaltes Wetter nicht gut.
Nee, generell nichts gut. Aber doch gut. Kommen wir zum Maincard.
Kommen wir zum Maincard, die war nämlich sehr, sehr gut. Nämlich mit einem ordentlichen Banger-Opener. Und auf den habe ich mich tatsächlich, weil du gesagt hast, wie mein Hype-Level war, also bei dem Match war das sehr, sehr hoch. Da haben wir nämlich wirklich so ein Forbidden Door International Dream Match gehabt. Nämlich auch hier mit Leuten, die wirklich noch nie aufeinander getroffen sind. Auf der einen Seite natürlich hier die Young Bucks. Dann hatten wir das Sky-Team, also Mascara Dorada und Mystico. Und ja, Mystico und die Young Bucks tatsächlich noch nie zuvor in einem Ring gemeinsam gewesen. Young Bucks, warum auch immer, bisher glaube ich auch noch nie zumindest nicht bei einer CMLL-Show angetreten. Sky-Team hat sich am Freitag gerade auch erst die Ring of Honor Tag Team Titel in Mexiko geholt. Hier eben auch durch das Mortos, der ist ja, war ja hier Tag Team Champion. Und dadurch, dass der jetzt derzeit nicht in den USA sein darf, ja, haben die hier die Tag Team Titel verloren gegen Mascara Dorada und Mystico. Und dann hatten wir noch ein Team aus der Unbound Company. Das war hier Shingo Takagi und Titan. Titan ja auch jemand, der sozusagen sowohl bei CMLL als auch bei New Japan antritt. Und ja, Shingo Takagi, bisschen anderer, also mehr so ein bisschen das Powerhouse hier im Team. Der aber natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Der war bei Dragon Gate in jungen Jahren. Also der kennt natürlich den Stil sehr, sehr gut. Ja, und da hatten wir jetzt wirklich Top-Teams aus sozusagen aus Japan, Mexiko und den USA. Und ja, die haben auch mal entsprechend die Leute nicht enttäuscht. Also das war, ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie einzelne Spots oder so aufzählen.
Kriegt von mir ein Drink.
Das war ein 18-Minuten-Spot, mehr oder weniger.
Ja, es war vor allen Dingen, das ist so eine Art Match, wo ich genau weiß, dass das spaltet die Community der Wrestling-Fans, weil wenn du den Kopf ausmachst und sagst, ey, ich will jetzt einfach nur ein bisschen Spaß haben, ist halt unfassbar gut. Wenn du aber Wrestling nicht magst, wenn es sehr durchchoreografiert ist und du halt merkst, wieder Choreo, wie zum Beispiel Kai mag so eine Art Wrestling halt nicht, dann hast du ein Riesenproblem, weil das Ding war halt einfach durchchoreografiert. Das war wie so eine 18-Minuten-Show mit immer wieder Highlights und immer wieder unterschiedlichen Phasen. Sie haben es halt sehr gut gemacht, dass halt jedes Team mal so eine dominante Phase hatte, aber richtig, die Action kam halt, wenn wieder so, es gibt ja diese imaginäre Glocke bei AEW, bei Tag Team Matches oder bei Three-Way Tag Team Matches. So, man hält sich an die Regeln, dann gibt's diese Glocke, dann sind die Regeln erstmal egal für ein paar Minuten und dann rutscht man wieder, dann wird wieder gemütlich, alle sind draußen, alle halten sich wieder an die Einwechslung und so, an die Tags, und hier war es genauso, und diese Zeit, wenn immer alle drei Teams in Action waren und wenn man halt ein bisschen diese Regel ignoriert hat, dann ging das halt unfassbar ab. Das fand ich dann großartig. Das war halt ein Flow, das war spektakulär, es war halt auch lustig. Und ich nehme vorweg, es gab den coolsten Multiman-Superkick, den ich bislang gesehen habe. Mit 4000 Mann gefühlt. Alle gegen einen. Muss man machen.
Das ist richtig, ja. Nein, also unglaubliche Moves, vor allem als hier Nick Jackson und Mas. Also Místico ist natürlich die absolute mexikanische Legende, der halt auch wirklich, also CML sowieso auf einem Run, das kommt, glaube ich, bei uns und auch teilweise in den USA gar nicht zur Geltung. Ich habe letztens erst wieder so ein lustiges KI-generiertes Bild gesehen, so die Top-Ligen der Welt, weiß ich nicht, oder irgendwelche Cage-Match-Wertungen oder Rankings, Popularität hat man da herangezogen. Und das war dann irgendwie so WWE, AEW, TNA, New Japan-Ding. Und ich habe es angeguckt und habe gesagt, nein, also kannst mir viel erzählen, aber CMLL ist im Moment weltweit die Nummer 3.
Místico ist auch sehr over gewesen, muss man dazu sagen.
Ja, ja, die haben jetzt im Juni schon die haben letztes Jahr, glaube ich, schon über 100 Shows ausverkauft und haben den Rekord jetzt im Juni schon eingestellt. Also die sind absolut on fire, auch in Mexiko. Und da ist Místico natürlich, ja, ein sehr, sehr großes Zugpferd. Aber sozusagen hier vom Sky-Team, also auch mit Neon gemeinsam, Máscara Dorada ist halt sozusagen einer der spektakulärsten Wrestler der Welt. Und das hat er hier natürlich entsprechend auch zeigen können. Das ist das erste Mal hier, ich glaube, das waren die ersten beiden, die miteinander im Ring waren, auch Nick Jackson und Máscara Dorada. Und da hast du auch gemerkt, da ist so wirklich ein Raunen und so ein Bass durchs Publikum gegangen. Also ich sage mal, es waren sehr, die 9000, glaube ich, die da waren, die waren wirklich sehr, sehr Wrestling-affin. Jetzt nicht nur was AW angeht, sondern auch so ein bisschen, was Japan und Mexiko angeht. Und die, ich glaube, da wussten sehr viele sozusagen, was sie da für einen Leckerbissen unter Anführungszeichen serviert bekommen. Und ja, den haben sie auf jeden Fall auch bekommen. Das heißt, gesagt, die Superkicks, ich glaube, man müsste mal zählen, ob es mehr Superkicks oder mehr Hurricanranas gab in dem Match.
Das fand ich auch toll. Irgendwann einfach nur noch ohne Ende davon. Weiter, gibt's davon auch eine Party? Wahrscheinlich, ne? Ab jetzt gibt's davon auch eine Party. Es gibt zwei Partys.
Es gibt für alles eine Party.
Weil, ich glaube, die haben auch Spaß gehabt. Was ich halt gut fand, war, dass du nach hinten raus, du halt gemerkt hast, okay, wer übernimmt jetzt langsam die Oberhand, das waren halt immer mehr die Young Bucks, aber da kam immer mehr auch Störfeuer rein. Und sie mussten halt ganz klar, also es war zu sehen, sie mussten es schaffen, dass ein Team komplett draußen bleibt, damit die endlich mal in Ruhe pinnen können. Weil die kamen halt immer näher, aber es ging halt nicht. Und Takaki war halt sehr oft der Spielverderber, der genau in solchen Momenten halt reinkam, wenn halt so 3, 4 auf dem Boden endlich lagen, aber dann ging es doch weiter und ja, das hat gepasst. Ich fand es auch gut, dass die gewonnen haben, weil das ist ein wichtiger Sieg Richtung All-In, finde ich, für beide.
Genau, also im Endeffekt, sie haben hier mit dem Meltzer-Driver, der glaube ich nicht mehr Meltzer-Driver heißt, also sie haben jetzt einfach gar nichts mehr gesagt, also auf jeden Fall, das ist nicht mehr der TK-Driver, ich weiß noch nicht, ob es jetzt wieder der Meltzer-Driver ist, jedenfalls hier mit diesem Springboard-Flip-Pile-Driver gegen Titan und ja, der wurde dann hier entsprechend auch gepinnt. Das heißt, man hat hier nicht die Ring of Honor Tag Team Champions gepinnt und ja, hat sozusagen ein bisschen wahrscheinlich den Schwächsten der sechs oder den, der halt am untersten in der Rangordnung ist, der hat sozusagen den Pin eingesteckt. Und ja, die Young Bucks, wir spekulieren ja alle, dass wir so ein Three-Way bekommen, vielleicht mit FTR, mit den Bucks und mit Cobb und Cage in London auch. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass die sich hier durchgesetzt haben. Und ja, man hat uns hier auch keine Sekunde Verschnaufpause gegönnt, weil es ging weiter mit einem anderen Banger, den hätte ich sogar ein bisschen später in der Karte erst erwartet. Und auch da ein bisschen dann vom Ausgang her vielleicht ähnliche Vorzeichen. Kenny Omega, der hier auf Zack Sabre Jr. getroffen ist. Also zwei der ja ehemals und aktuellen wichtigsten Gaijin, also Ausländer bei New Japan. Zack Sabre Jr., ja, einer der wenigen, der sich sozusagen, der in New Japan auch über viele Jahre treu geblieben ist. WWE hat er schon vor 10 Jahren beim Cruiserweight Classic hätten die Interesse gehabt. AEW wollte auch nicht. Also der ist tatsächlich, der lebt in Japan, der möchte in Japan sein. Und ja, ist auch einer der größten Namen bei New Japan. Hat auch schon 2 Mal jetzt hier den IWGP-Titel gewonnen. Und ja, der traf hier auf Kenny Omega, der natürlich auch viele Jahre lang hier New Japan mitgeprägt hat und war das erste Mal seit 8 Jahren auch, dass die wieder aufeinander getroffen sind. Also in Japan natürlich haben sie sich ab und zu gegenübergestanden. Und ja, Nigel McGuinness hat es im Kommentar gesagt, Pro Wrestling ist eine Kunstform und das war ein Meisterwerk. Und ja, dem muss ich mich, glaube ich, anschließen, dieser Aussage.
Ja, allerdings muss ich sagen, dass dieses Match ist so ein Paradebeispiel dafür, was so cool an Forbidden Door ist, aber auch was die große Schwäche von Forbidden Door ist. Weil jetzt erstmal zum Positiven, das Match war großartig, das war eine Schlacht, das war intensiv, das war persönlich, da ging es um Durchhaltevermögen, um Willen und um diesen letzten Klick, den man machen muss, damit man halt wirklich das Ding gewinnt und wer hat das drauf. Das war hochdramatisch, es war ein sehr langes Match, was aber immer besser wurde, je länger es ging. Aber, und das ist dann halt wieder das Negative oder der Nachteil der Anfang von Forbidden Door, die Match-Story, die erzählt wurde, war großartig. Es war ganz großes Kino und alles super. Aber diese Art Match passt für mich halt eigentlich nur zu einer richtig großen Fehde zum Abschluss, wo du halt dieses große Finale. So fühlte sich dieses Match an. Und dieses große Finale hast du halt erzählt in einer Aufeinandersetzung, die halt vor 3 Wochen aufgebaut wurde. Ja, man kann natürlich sagen, ja, aber die haben in der Vergangenheit irrelevant, weil einfach es im Fernsehen wurde es vor 3 Wochen aufgebaut. Und deswegen war das so ein bisschen für mich so ein Zwiespalt, weil so großartig es war und das Ding kriegt auch keine Abzüge von mir, aber ich persönlich hatte dadurch ein Problem, emotional komplett reinzugehen, wie normalerweise bei einer großen Fehde. Weißt du, wie jetzt du Hangman gegen Swerve, wo das große Finale ist, wo ich weiß, so Monate begleite ich euch und dann bumm, weil diese Story war so unfassbar intensiv. Weißt du, was ich meine?
Da bin ich bei dir und das ist auch, also hat man natürlich im Opener auch, da wusste man, man bekommt einen Banger, aber es gab jetzt nicht irgendwie es gab keinen Stake, also nicht so, dass irgendwie gesagt hat, hier, das Team, das gewinnt, ist irgendwie das beste Team. Und hier war es halt auch so, also wusstest du im Vorfeld, du kriegst halt ein richtig, richtig gutes Match und es gerüchteweise, also wir wissen es ja noch nicht, aber wir wissen, wir bekommen im Juli jetzt erstmals noch einen Pay-Per-View, also noch vor All-In in Kanada und ja, gerüchteweise könnte ja der All-In-Main-Event hier dann ja auch Kenny Omega vielleicht als Champion mit dabei haben. Das heißt, du hättest hier eine ganz leichte Geschichte vielleicht erstellen können, weil Zack Sabre hat ja auch hier den IWGP-Titel schon gehalten bei New Japan. Wenn jetzt hier gesagt hätte, dass die beiden treten gegeneinander an und der Sieger bekommt in seiner jeweiligen Promotion ein Titelmatch, also wenn hier Kenny Omega gewinnt, kriegt er ein AW-Titelmatch und wenn Zack gewinnt, kriegt er ein IWGP-Titelmatch, dann hättest du plötzlich hier Stakes gehabt und dann hättest du so ein bisschen, sagst du, die beiden ja ehemaligen Champions, die hier auch prägend waren, die wollen es jetzt wissen und der Sieger, der darf dann nochmal um den Titel antreten. Das wäre so ein kleiner Tweak gewesen, der hätte nicht wehgetan, der hätte nicht viel gekostet und plötzlich hättest du ein bisschen auch eine Backstory gehabt.
Genau das, ich glaube, du hättest halt diese Erklärung gehabt. Also ich war halt wirklich so, dass ich vor dem Fernseher saß und dachte, boah, ihr kämpft jetzt gerade bis aufs Blut, bis zum Tode jetzt gefühlt. Also jetzt mal hypothetisch halt gesagt, so bildhaft gesprochen. So, das ist wirklich die letzte Patrone. Es geht do or die. Das ist so das große Finale und so. Ihr kämpft bis zum Untergang. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Also während des Matches, es war großartig. Ich habe wirklich einfach nur gedacht, boah, bitte gib mir mehr. Das war super spannend und das klingt jetzt gerade wie Mimimi. Ich versuche gerade nur einen Punkt zu erklären, der so schwer zu greifen ist, weil das halt wirklich einfach so war. Du siehst, wir kennen ja diese riesengroßen Schlachten, diese großen Finalen von Fäden, die ein Jahr oder so gingen, wo genau diese Art Matches waren. So zum Beispiel zuletzt halt bei Mariah May zum Beispiel hier, kennen wir ja, dieses große Finale, wo genau das ja auch so war, dieses bis zur Zerstörung. Das ist das allerletzte. Und hier war das halt auch, das war so im Match so eine große Storyline, aber so ohne, dass ich halt weiß, warum geht der jetzt gerade so sehr, also keine Ahnung, wenn da jetzt ein Messer gewesen wäre, wäre einer reingesprungen gefühlt. Und ich denke so, warum? Was ist denn passiert, Jungs? Nee, aber das Match selber großartig.
Du hattest halt wieder, du hattest die Stories, also und auch Kenny Omega, ich meine, das ist jetzt nach seiner Diverticulitis, es ist nicht mehr der Kenny Omega, der es mal war, aber er ist halt in sehr, sehr vielen Dingen, die er tut, immer noch der Beste in dem, was er tut. Also allein sein Selling, also in dem Fall war es hier der Arm und das Handgelenk und so, das hier vom Zack Sabre arbeitet. Und wenn du nur mal in dem Match dann drauf achtest, ab dem Zeitpunkt, das war schon ziemlich früh, also hier auch über der Guardrail sozusagen hier das Handgelenk verbogen bekommen hat. Und wenn du nur das ganze Match über, es ging 26 Minuten, wenn du nur allein darauf achtest, wie er immer wieder hier seinen Arm verkauft, der natürlich dann immer weiter noch attackiert wurde.
Ja, das war super Zusammenspiel.
Das siehst du ganz, ganz selten bei einem anderen Wrestler, der das wirklich so, so überzeugend und so gut und auch so, wo du dazwischen doch siehst, wo er einfach nur so die Finger, also so das Blut wieder reinpumpt und so. Das sind lauter so kleine Nuancen, wenn du auf die mal achtest, da ist ein Kenny Omega einfach ja besser als jeder andere Wrestler auf der Welt, glaube ich, in diesen kleinen Dingen.
Ja, und Zack Sabre Junior ist halt auch, ich liebe den Typen, ne? Ich weiß nicht warum. Das Lustige ist halt, Sarah kann den gar nicht ab. Die findet die Matches von dem stinkelangweilig. Und ich denke immer nur so, wenn er einen Finger nimmt und dann den dreht, ich bin so begeistert, weil, man, jetzt mal ohne Übertreibung, das war jetzt ein 26-Minuten-Match, 26 Minuten 30 lese ich. Und in 26 Minuten 30 hat er keinen Move gemacht, der keinen Sinn ergab. Sondern alles, was er macht, gibt einen logischen Sinn. Also ich als Zuschauer weiß, okay, du drehst das gerade, alles klar, ich weiß warum, weil dadurch kann der andere das nicht machen. Ah, du machst das, dadurch kann der andere das nicht machen. Und dieses Zusammenspiel aus, ah, ich weiß, wie ich dich halt in den Wahnsinn treibe, Kenny Omega, und Kenny Omegas, diese pure Siegeswille. Also ich zeige es nochmal und ich muss es einfach und doch, ich kann es noch und ich beweise es allen und dir und dieses Hin- und Herschwanken, das war ja brutal spannend. Und das war wirklich großartig. Und ich fand auch dieses Finale am Ende, also dieser Sieg von Omega, der ist ja nicht passiert, weil Zack komplett K.O. ist, sondern einfach, weil Zack halt jetzt eben diese ein, zwei Sekunden nicht hatte, um auszukicken.
Genau, genau. Und ja, und Zack Sabre, das ist halt diese alte Billy Robinson, Karl Gotch, Weisheit, Snake Pit, Wiggum, so dieses, du hast quasi hier 5 Sekunden oder 7 Sekunden Zeit, dass dein Submission-Move sitzt und zum Erfolg führt. Und wenn er das nicht tut, dann musst du in den nächsten Move gehen. Und das macht er halt extrem. Also das ist jetzt auch von seinen Submissions. Wenn das nicht gleich funktioniert, dann gibt es Transition in den nächsten Move und da gibt es einen Counter. Also das ist wirklich, der ist ja nicht umsonst, gewinnt der jetzt seit Jahren immer wieder diesen Best Technical Wrestler Brian Danielson Award. Und das, ja, waren halt so die Besten oder sind die Besten in ihrem Fach, was das angeht. Und Kenny Omega kann das ein Stück weit natürlich auch mitgehen. Und ein Zack Sabre kann aber auch diesen Hard-Hitting-Style entsprechend mitgehen. Also die zwei, erstens kennen sich natürlich sehr lange und das sind halt zwei absolute Vollprofis. Also da sitzt halt alles und wie du sagst, da hat alles, jeder Move hat irgendwie einen Sinn und jeder Move hat auch eine Aussagekraft. Bis hin dann halt zu einem Zack Sabre, der dann doch irgendwann kurz die Nerven schmeißt und wirklich schreit, fuck you, Kenny. Ja, One Winged Angel Versuch geblockt worden, dann in den Rear Naked Choke hinein. Es gab ja auch ziemlich zu Beginn oder Mitte des Matches gab es ja auch den Spot, wo sie draußen am Announce Table waren und Zack Sabre dann den Octopus Hold sozusagen draußen hier am Tisch stehend angesetzt hat. Ja, V-Triggers hatten wir natürlich, oder zumindest die
sehr Suche. Viele.
einige sind dann auch entsprechend rückgegangen. Zack hat dann ziemlich gegen Ende hat er mal den One-Winged Angel in einen Zack-Driver gekontert für einen Nearfall. Dann gab es den Snapdragon auch wieder mit einem V-Trigger und V-Trigger hat er auch sozusagen hier abgefangen und in einen Triangle-Choke überführt. Und ja, im Endeffekt gab es dann doch aber hier einen Kamigoye und den One-Winged Angel von Kenny Omega, der hier siegreich sozusagen ja das Stadion, die Halle verlassen hat. Und der möglicherweise im Juli nochmal hier um den Titel antreten kann, weil der möchte natürlich auch als Champion nach London kommen und hier verteidigen. Also auch gerade, wenn wir dann später im Cage-Match und natürlich dann beim Main Event dann noch kurz drüber sprechen, also auch im World Title ja, Geschehen tut sich sehr, sehr viel. Das haben wir jetzt schon seit einigen Monaten, dass man nicht so dieses lineare, ich bin jetzt Champion, jetzt bin ich der Herausforderer, wenn ich fertig bin, dann kommt der nächste Herausforderer, sondern wir haben so gefühlt gerade irgendwie 5, 6, 7 mögliche Herausforderer, die alle auch untereinander ein bisschen drum kämpfen, wer jetzt hier den nächsten Shot bekommen soll. Aber wir haben natürlich auch nicht nur den World Title, wir haben bei AEW viele, viele, viele Titel.
Und zu viele.
Wir haben natürlich auch hier den Continental Title, der sich ja dadurch auszeichnet, dass hier niemand sonst am Ring sein darf. Das heißt, Champion John Moxley, der hier auch ohne Death Riders Unterstützung am Ring gegen Bandido, der übrigens auch einen Titel hält, der ist nämlich immer noch Ring of Honor Champion. Ja, und die zwei haben sich hier auch, ja, also erstens mal haben sich die ordentlich aufs Maul gehauen und zweitens hatten die sich auch was zu beweisen, weil die sind hier nach diesem verrückten Six-Man und nach Kenny Omega Zack Sabre, na, schickst du hier einen Moxley und einen Bandido raus und sagst denen, top das mal. Und sie haben sich bemüht, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Ich glaube, bei dem Menschen werden wir deutlich weniger reden oder können wir zumindest Zeit sparen, weil das war ein bisschen ein typisches Moxley-Match von dieser Zeit aktuell, wo er diesen Titel trägt. Weil ich finde, die Matches momentan oder seit er diesen Titel hat, sind gut. Ich weiß nicht, warum die besser sind, aber sie sind halt besser und sie machen halt Spaß. Und Bandido ist halt eh ein Wrestler, der kann keine schlechten Matches abliefern und die Mischung hat halt gepasst. Wir hatten anfangs diese eher lange Phase der Dominanz von Moxley, wo er halt bei Bandido das No-Go gemacht hat und die Maske zerrissen hat. Leider kommt das, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil Bandido hatte irgendwann nur noch damit zu tun, die zurechtzurutschen, zu rücken. Aber nein, es war halt ein Fight, aber es war trotzdem irgendwie standardisiert. Also war wirklich der dominante Moxley, der immer mehr seinen Gegner in die Ecke treibt und Bandido, der irgendwann halt so sehr aufpumpt, dass er halt dann komplett mal gegenhält und dann wird es ein hin und her und hin und her, aber am Ende ist es halt nicht mal schnell, es ist ein Moxley, der das Ding macht. Es war ein cooles Match, es hat ja Spaß gemacht, aber wenn wir in 3 Wochen noch drüber reden, ich glaube nicht.
Aber das ist es ja einmal. Wir sagen das immer wieder, die Matchqualität im Wrestling heutzutage, also es ist halt immer, auch das haben wir schon oft gesagt, so alle, die jetzt irgendwie sagen, ah, war früher und Attitude Era und da war es viel besser. Also nein, wir haben heute das beste Wrestling, das wir, glaube ich, in der Geschichte seit, oder nicht 1830 jemals hatten. Aber halt mit dem Nachteil, Luxusproblem, du hast halt so viele wirklich gute Matches. Also wenn wir, überleg mal, wenn wir in den 90er Jahren ein Match bekommen hätten, wie hier Moxley gegen Bandido auch nur, oder irgendein anderes von diesen Top-Matches auf der Card, dann hätten wir wahrscheinlich wieder so ein legendäres Match gewesen, dann hätten wir da 6 Monate drüber gesprochen. Und heute guckst du es halt an und sagst, ja, war ein AW-Pay-Per-View. Waren 10 Banger dabei, in 2 Wochen kann ich dir noch 2 davon irgendwie erzählen.
Aber ist auch nicht schlimm. Also,
nein, ich wollte gerade sagen, es soll uns nichts Schlechteres passieren, als dass wir nur keinen Catch sehen.
Also das auch nicht falsch verstehen, das war jetzt keine Kritik, sondern eher so, weil wir Zeit sparen wollen, weil das hier immer wärmer wird gerade, ist das halt so ein Kandidat für mich. Weil ich finde, Moxley ist ein guter Champ, was er halt macht, gefällt mir auch gerade im Anschluss an den Matches, dass er halt immer zu den Gegnern hingeht und dann halt quasi die Matches bei Moxley sind gerade dafür da, dass der Gegner sich Respekt verdient. Und das ist halt hier wieder auch passiert.
Genau, also obwohl die Maske hier zerrissen wird, obwohl Bandido dann auch entsprechend geblutet hat, sieht man auch nicht so oft, dass hier ein Bandido hat auch gut gepasst hier mit der weißen Maske, wo dann so ein bisschen das Blut rauskommt. Ja, war ein sehr, sehr guter Brawl vor allem. Natürlich hier mit den entsprechenden Bandido-Moves zwischendurch, also auch diesen einarmigen Gorilla Press haben wir, das darf man halt auch nicht unterschätzen, wie körperlich stark auch ein Bandido.
Ja, ey, einer der stärksten. Und er ist demnächst bei WXW.
Stimmt, der ist hier für Shortcut angekündigt worden im August.
Ja, ich glaube, da gehe ich hin.
Ja, also was mich erinnern kann, ich habe auch nie ein schlechtes, wie du gesagt hast, der kann, glaube ich, gar keine schlechten Matches, aber nee. Ich glaube, eins, wenn ich, das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, ich glaube, das beste Live-Wrestling-Match, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe, war damals Bandido gegen Mike Bailey bei einem Karat vor, ich glaube, das war das 20er Karat, glaube ich, vor Corona. Also ja, Bandido ist durchaus eine Reise wert, wenn er irgendwo in der Nähe antritt. Ja, wir hatten eine Lariat mit Death Rider noch hier als Nearfall. Dann waren sie am Top Rope, da hat Bandido dann auch mal gesagt, so jetzt ist mir auch egal, hat dann auch mal zugebissen. Revolution Fly, das war, glaube ich, so der knappste Nearfall in dem Match. Ja, dann sollte es hier so dieses WrestleMania 8 Bret Hart Roddy Piper Finish geben, wo er sich hier aus dem Choke durchrollt nach hinten. Aber ja, Moxley kann das in den Bulldog-Choke entsprechend überführen. Bandido kommt hier nochmal raus, versucht dann aber im Choke hier nochmal sich nach hinten fallen zu lassen, den Choke dadurch irgendwie zu unterbrechen. Aber Moxley lässt eben nicht los und Bandido verliert hier das Bewusstsein und auch das Match. Und ja, nach dem Match kein Angriff, sondern wie du sagst, der Respekt, den hat er sich verdient. Hat ihr sozusagen ihm die Hand gegeben. Aber auch Brody King ist hier nochmal seinem Partner sozusagen hier auch zur Seite gekommen. Also auch sozusagen, dass hier Moxley doch keinen Unsinn macht. Und ja, kann man auch vorstellen, dass wir vielleicht bald ein Moxley-Brody King-Match noch bekommen könnten dadurch.
Ja, warum nicht? Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich finde auf jeden Fall Moxley, so wie er gerade ist, kann ich ihn mir gut angucken und da passt das. Im Übrigen, jetzt kommt was echt Gemeines und das Gute ist, diesen Podcast werden wahrscheinlich nicht viele Leute hören, sonst gibt's einen Shitstorm. Beim nächsten Match hatte ich, glaube ich, 10 Minuten lang ein Problem mit meiner Aufmerksamkeit, weil ich nur die ganze Zeit dachte, mein Gott, der Kerl sieht aus wie Marty Jannetty. Ich hab im Anschluss, und das ist nicht böse gemeint, ich habe im Anschluss heute ein Foto von Shota Umino und Marty Jannetty übereinander gelegt, ne? übel. Das ist übelst, wie ähnlich diese Gesichtszüge sind, ne?
Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, aber das muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Ja, weil wir sind hier nämlich sozusagen vom AEW Continental Title. Gehen wir jetzt weiter zum IWGP Global Heavyweight Title. Da ist nämlich hier Shota Umino der Champion, der hat sich nämlich hier von Gabe Kidd, der ja auch einerseits verletzt war, der jetzt aber in Japan wieder im G1 dabei sein wird, der aber auch im Moment kein Visum hat für die USA. Das heißt, auch den hätten wir da nicht irgendwie einbauen können. Und der ist hier auf einen Kollegen von John Moxley getroffen, nämlich auf Pac. Und ja, Hintergrundgeschichte vielleicht auch für die, die es nicht kennen. Shota Umino oder Shota Umino, wie ihn Moxley nennt, der war, als er noch so ein bisschen ein Young Boy war, war das so ein bisschen der auserkorene Schützling von John Moxley in Japan. Das heißt, da gibt's sozusagen auch eine Hintergrundgeschichte. Und ja, in dem Fall ging's hier gegen Pack Match. Definitiv, glaube ich, das, was wo dann ein bisschen schon die Luft draußen war nach den ersten Matches bei der Crowd. Das hat so ein bisschen gedauert und die haben sich am Anfang ein bisschen Zeit gelassen, bis die wirklich reingekommen sind in das Match.
Ja, ich meine, die Vorzeichen sind eh schon schwierig, wenn du halt diese Matches vor dir hast, aber zeitgleich ist aber auch eine Konstellation, wo du halt weißt, wer gewinnen wird. Also das ist halt nicht unbedingt so, dass das Pack da jetzt hingegangen ist mit einer Siegesserie von 50 Siegen, sondern der gute Mann verliert halt öfters mal gerne und der hat nicht unbedingt ein Standing von einem Heavyweight Champion aktuell. Und dann ist diese Konstellation halt die sicherste ever, wo du halt sagen kannst, alles klar, Team Japan gewinnt halt definitiv ein wichtiges Match, kann das im Fernsehen halt oder im Streaming zeigen, demonstrieren. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Crowd nicht ganz weiß, wer Umino ist. Es war nicht so eine Connection da.
Ich glaube, dass sie schon wissen, das Problem von dem Shota Umino ist halt, dass der halt auch in Japan nicht so gut funktioniert, wie er sollte. Also der war so ein bisschen auch bei den drei Auserkorenen und den drei neuen Musketieren in Japan. Und ja, ich weiß auch
nicht. Ich fand den jetzt nicht mega.
Nein, also er ist ja nicht schlecht, aber er ist jetzt nicht so dieses Generationstalent. Es passt doch nicht bei mir. Ich würde das durchaus.
Er ist Marty Jannetty.
Na, das würde ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es würde ihm tatsächlich gut tun, wenn der jetzt, also ich sag gleich mehr dazu, zu dem, was ich sagen wollte. Also grundsätzlich, ja. Match war gut, gab auch eine sehr wilde Awesome Bomb nach draußen durch einen Tisch von Pac. Also Pac hat schon sozusagen hier Powerbomb nach draußen durch einen Tisch. Da ist das Publikum dann auch entsprechend wach geworden. Ja, gab einen 450 Splash, Brutalizer, diverses hin und her. Im Endeffekt hat aber hier Shota Umino sich durchgesetzt und zwar mit dem Paradigm Shift, also sozusagen mit dem Move von seinem alten Mentor. Und ja, John Moxley kam dann auch mit Marina Shafir gemeinsam raus, so ein bisschen um Pack kümmern. Und Moxley ist aber dann auch so ein bisschen ins Face-Off mit Shota Umino gegangen. Und da habe ich mir kurz gedacht oder gewünscht, dass er gesagt hat, ja, du bekommst irgendwie jetzt vielleicht das Will Ospreay-Treatment. Also wir machen jetzt den Killer aus dir. Vielleicht wollte ihm aber auch einfach nur den Kopf einschlagen. Wir werden es nicht erfahren, denn es kam hier dein und mein und unser aller Präsident zum Ring, nämlich hier Hiroshi Tanahashi, der Präsident von New Japan, also zum Ring, ich weiß nicht, ob man es gehen sagen würde, also die Knie sind tatsächlich durch.
Oh, das war schwer zu gucken.
Also es war jetzt nicht sehr weit weg von dem, was hier Kota Ibushi beim Rücktritt im Jänner von Hiroshi Tanahashi mit dem frisch gebrochenen Oberschenkelhals hingelegt hat. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung für den, dass der sozusagen hier die Stiefel im Jan an den Nagel gehängt hat.
Und eine neue Frisur, das macht einen neuen Mann.
Ja, also, ja.
Ich habe ihn zuerst, optisch habe ich ihn nicht erkannt, bin ich
ehrlich. Okay, nein, der hat sich dann direkt nach dem im Januar hat er sich schon die Haare, hat er gesagt, ja, jetzt muss er hier irgendwie seriöser, jetzt ist er hier ein reiner Geschäftsmann nur noch, hat sich irgendwie die Haare geschnitten, aber ja, die haben schon nach kurzer Zeit wieder nicht mehr so nach Business-Frisur ausgesehen. Ja, jedenfalls kommt er hier raus, macht aber sonst nichts. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es hier irgendwie einen Face-Off und es gibt irgendwie eine Promo oder irgendwie ein paar Worte ins Publikum.
Warum?
Aber naja.
Warum? Warum kam er raus? Also, ja, also, genau. Weil das ist ja auch kein Publikumspleaser, weil wenn er rauskommt und direkt wieder geht, ist es ja kein Pleaser, weil du halt einfach, du hast dem Publikum ja gar nichts gegeben, sondern eine Erwartungshaltung.
Du bekommst halt, also das Publikum bekommst halt den Pop, dass die Leute sich freuen, dass sie Tanahashi nochmal hier sehen. Aber
ja, genau, aber lass ihn doch einfach was ich einen Schlag meinetwegen machen oder so. So oder irgendwas im Mikrofon ganz kurz sagen, irgendeine Geste machen, so irgendwas, was mehr ist, außer ich guck mal kurz und bin wieder weg.
Ja, genau.
Das fand ich ein bisschen schade.
Aber er hat zumindest Backstage von Tony Khan eine Gitarre geschenkt bekommen, eine eigene. Das haben wir aber nicht hier gesehen, das habe ich nur dem Internet entnommen.
Ja, das ist cool. Ich will auch eine Gitarre. Nee, ich will eine Klima.
Ja, dann musst du nach deinen Matches immer hier die virtuelle Klimaanlage einschalten, dann kriegst du irgendwann mal noch eine richtige geschenkt.
Nee. Apropos. Oh.
Also wie
kommen wir jetzt darüber?
Na, das geht ganz leicht. Ich warte, Überleitung. Wer wahrscheinlich sich keine Geschenke aus Japan erwarten darf, ist Tech, ja.
Aber dafür jede Menge Feuer.
Genau, also es ging hier, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, AEW Women's Title, Tekla hier gegen Starlight Kid von Stardom und ja, also Okada, nicht Kazuchika, sondern Takada war hier im Publikum, hat dann auch später noch eine Rolle gespielt, also der Präsident von Stardom. Da gab es ja sozusagen hier der Hintergrund war, als Tekla noch bei Stardom war, hat sie da hier Okada attackiert, wurde dann sozusagen in der Storyline auch gefeuert, ist dann hier zur AEW gekommen, war dort in der Storyline, glaube ich, einen Monat auf Bewährung und dann hat sich hier den Vertrag bekommen. Und ja, das war ein sehr, sehr gutes Match und die Leute haben tatsächlich hier Starlight Kid nicht nur gekannt, sondern sind auch wirklich sehr stark hinter ihr gestanden.
Ja, sehr, sehr hörbar vor allen Dingen. Und wie du es halt richtig gesagt hast, du hast gerade von einer Story erzählt. Überleg mal jetzt die Tekla-Matches, seit die den Titel hat. Wie viele Stories hatten wir? Ich kann nicht spoilern. Genauso viel Erfolg wie die deutsche Nationalmannschaft bei der WM. Null. Und jetzt haben wir eine Storyline, die ist auch natürlich außerhalb von AEW. Das ist so traurig.
Mit einem kleinen Unterschied, die Österreicherin wird auch weiterhin gewinnen.
Ja, aber wir gucken mal, wie eure Story weitergeht. Ne? Ist noch nicht vorbei.
Ja, wenn Tekla bei uns mitspielen würde, dann hätten wir gute Chancen auf den Titel. Aber
das ist richtig. Ich meine, sie vermöbelt ja auch offizielle.
Ja, eben.
Ich muss halt wirklich, das ist auch kein Witz, es war das erste Tekla-Match, seit die Champion ist, auf das ich halt Bock hatte. Also ich war nicht gehypt, aber ich hatte halt Bock, weil ich wollte wissen, was passiert denn da jetzt so alles? Weil die Konstellation ist ja sehr eindeutig gewesen und wurde auch gut erklärt in dem Video in Burgen. Das war auch sehr wichtig. Und ich habe nur gedacht, ja, guck mal, warum denn nicht immer so? Man kann auch einen Champion eine Storyline geben, weil, wie du schon sagst, es war ein echt gutes Match, obwohl manche Sachen holprig waren, muss man auch ganz ehrlich sagen. War aber egal, weil halt diese Geschichte nachvollziehbar war und diese Geschichte steht dann halt über allem drüber. Und die beiden waren halt so unterschiedlich vom Charakter her, haben ihre Rollen gespielt. Und bei Tekla war ja auch diese unfassbare Arroganz gegenüber halt dem Herrn Präsidenten da. Ja, nicht so ein guter Schauspieler ist, aber sein Bestes gegeben hat. Und Starlight Kid, die halt so, wie soll man sagen, die Gute ist. Also einfach so, bei Zeichentrickserien wäre halt sie diejenige gewesen, wo alles leuchtet und Sailor Moon-mäßig. Und das hat einfach gepasst.
Das stimmt, ja, ne? Also es war ein sehr gutes Match. Und ja, also Tekla hat sich hier trotzdem Ende durchgesetzt mit einem Curbstump. Also mit zwei Curbstumps eigentlich.
Das ist wichtig.
Ja. Und Julia Hart, Sky Blue kommen dann raus, haben eine Schere mit dabei. Da habe ich mich kurz ein bisschen gefurchten, als sie dann begonnen hat, hier am Gesicht an der Maske herumzuschneiden. Hat man tatsächlich hier dann Starlight Kid die Maske auch sozusagen vom Kopf geschnitten, hat nochmal ordentlich reingespuckt und hat sich dann hier den guten Okada in der ersten Reihe geschnappt, hat ihm dann hier noch so diese besudelte Maske ins Gesicht.
Also er ging daraufhin K.O.
Ja, genau, der hat das verkauft. Nein, aber Tekla ist halt einfach, also mich freut's extrem, dass die so gut ankommt auch, weil die ist halt, also die ist im Ring gut, aber die hat auch dieses unglaubliche Charisma.
Ja, das, aber
was tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, finde ich, bei AEW.
Nein, Kollege, ich verstehe es, als Österreicher, da schlagen halt nicht zwei Herzen in der Brust, sondern halt ich verstehe dich, aber Tekla bringt alles mit, um halt komplett over zu sein und super zu funktionieren, aber an den Reactions merkst du es halt immer deutlicher, dass da halt, wenn man nicht halt den Stecker dann zieht und mal sagt, ey, wir setzen da richtig ein, dann geht da halt gar nichts mehr, weil viel ist in den Promos nicht mehr da und weil es halt keine Storylines gibt und in den Matches das waren halt bei den Pay-Per-Views zuletzt halt die Matches, wo mit Abstand am wenigsten Stimmung war. Lag es an Tekla? Vielleicht auch, aber auf jeden Fall am Booking, weil wir brauchen halt eine Storyline. Und hier, weil Tekla kann halt einen Charakter sehr gut verkaufen. Das hast du ja gesehen, was sie halt jetzt alles gemacht hat, dieses Rumspucken. Klar musst du nicht dauernd rumspucken, aber diese unfassbare Arroganz und Provokation, nicht nur Provokation, sondern komplett halt ins Zerstörerische gehen. Da denke ich so, warum macht die das nicht bei AEW? Bei AEW ist alles immer so, ja, ich komme raus, bin halt cool. Und am besten tanzt sie momentan noch und sie schwebt halt so in der Luft. Sie ist momentan die Wrestlerin, die mit Abstand am meisten für mich in der Luft hängt, als Champion. Und das kann halt nicht sein, weil sie bringt halt so viel mit, wie du halt schon richtig sagst. Sie ist im Ring gut, sie hat Charisma, was halt man nicht oft findet. Und dann gib doch bitte ihr Storylines. Mir geht das so auf den Senkel. Ich weiß nicht.
Ja, also ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir wissen ja, kommen wir gleich dazu, zumindest wer bei All In hier um den Titel fordern wird. Können wir dann nachher nochmal kurz vielleicht auch dann über die Zukunft von Tekla in der Kombination
reden. Ich glaube, das wird ihre große Storyline, hoffentlich.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber dazwischen ging es nochmal um einen anderen Titel, nämlich hier um die AEW World Tag Team Titel, Adam Copeland und Christian Cage, die hier auf die Dogs treffen, also in dem Fall Clark Connors und David Finlay. Auch das so ein, also die Matches gingen dann alle, die letzten drei Matches, das waren alles so 17, 18 Minuten. Matches, wo man auch genug Zeit hat, so ein bisschen, oder hatte, die Geschichten auch zu erzählen. Das war solide, war aber mehr so ein bisschen ein TV-Match, sage ich mal, nicht unbedingt ein Pay-Per-View-Banger.
Ja, also die Dogs haben halt einfach noch gar nicht das Standing und ich finde, sie sind nicht unbedingt das beste Gegnerteam für Cope und Cage. Allerdings, und das muss ich auch ehrlich sagen, ich bin nicht gehypt auf die Dogs. Ich finde auch nicht irgendwie doll, nur dass sie was Besonderes haben. Allerdings haben sie in dem Match mir halt deutlich besser gefallen als die Titelträger und sie hatten halt in dem Match sowas wie, könnte doch interessant werden für mich in der nächsten Zeit. Und das war nicht so unwichtig.
Du musst sie halt ein bisschen mehr noch etablieren. Ich glaube, das ist halt ein bisschen, dass das Gatekeeper jetzt nicht da ist, weil der ist halt, sie haben miteinander eine coole Dynamik, weil du hast einen Gabe Kidd, der halt sehr extrem aggressiv ist, der ist so ein bisschen der Pitbull. Du hast einen Clark Connors, der ist zwar klein, aber der ist unglaublich schnell und unglaublich explosiv. Und du hast einen David Finlay, der halt wirklich als Wrestler extrem gut ist. Also du hast einfach ein unglaublich guter, solider Worker. Und die haben halt bei New Japan hat das halt teilweise funktioniert, weil die halt so ein bisschen die außer Rand und Band unberechenbaren Wilderen waren. Und kommen wir gleich dann sozusagen, was am Ende des Matches passiert ist. Da setze ich ein bisschen Hoffnung rein, dass sie es dann ein bisschen mehr zeigen können. Also, ja, wie gesagt.
Nee, also nicht falsch verstehen. Sie bringen was mit. Und ich fand, in diesem Match hier haben sie das zum ersten Mal so gezeigt oder angedeutet, weil gerade, was du da sagtest, dieses Zusammenspiel, das hat mir halt sehr gut gefallen, wenn Clark Connor halt eine Aktion gemacht hat und dann eine halbe Sekunde danach auf einmal Finlay zu sehen war und der dann auch was durchgezogen hat. Also dieses Bam Bam, Bam Bam, Bam Bam. Das fand ich richtig stark. Das hat mir gefallen. Davon möchte ich halt auch gern mehr sehen. Auch Character Work hat mir gefallen. Aber ich glaube, kein Mensch hätte gedacht, dass, ich meine, selbst die Mütter von den Wrestlern wahrscheinlich nicht, da kannst du Christian fragen, keiner hätte gedacht, dass die das Ding gewinnen können. Das ist dann halt einfach immer schwierig beim Pay-Per-View, wenn das halt so eine Ansetzung ist.
Das stimmt. Also ich glaube, die werden in anderer Rolle noch mehr brillieren. Ging ein bisschen hin und her. Im Endeffekt hat Finlay hier den Shillelagh ins Spiel gebracht, wollte den hier einsetzen, ging hier Licht aus. Und dann war hier einerseits mal die Bang Bang Gang auf der Rampe, dann nochmal das Licht aus und dann haben wir hier die Rückkehr von Jay White gehabt, der hier den Blade Runner zeigt gegen Finlay. Es gibt einen Spear von Adam Copeland. Und ja, damit Titelverteidigung. Und da gibt's halt auch eine Hintergrundgeschichte und die wird man halt bei AEW, muss man die halt erzählen. Jay White war eigentlich der Leader vom Bullet Club, bevor er halt zu AEW gewechselt ist. Und Finlay hat ihn hier, also der hat dann, ich glaube, gegen Eddie Kingston, das war auch das Match, wo Eddie Kingston sich am Bein dann so schwer verletzt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gab es hier sozusagen ein Loser Leaves New Japan Match. Das hat Jay White dann verloren und wurde dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch von Finlay attackiert und sozusagen hier aus dem Bullet Club geworfen. Und die Bang Bang Gang ist ja sozusagen hier die AEW Bullet Club Fortführung ein bisschen. Jetzt hier auch mit Juice Robinson. Juice Robinson hatte auch eine Geschichte mit Finlay. Die haben auch ein Tag-Team lange Zeit gehabt bei New Japan. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier die, auf die wir auch ein bisschen gewartet haben, weil es ist sozusagen hier, das sind so die Erben vom Bullet Club, die jetzt sozusagen den Bullet Club Civil War weiter betreiben können bei AEW. Und ich schätze mal, da werden wir so ein Dogs gegen Bang Bang Gang Match bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt bis hin zu, weiß ich nicht, Anarchy in the Arena oder irgend so eine Cage Match, irgendwas Wildes mit viel Gebrawle und vielen Körpern, die durch die Gegend fliegen. Kann man vorstellen, dass man das bekommen. Das wird sich, wir hatten ja, glaube ich, einmal sogar ein Stadium Stampede vor ein paar Jahren in London. Also würde mich auch nicht wundern, wenn man die hier irgendwie dafür einsetzen will. Und grundsätzlich. Ja,
der Pop war auf jeden Fall gut, ne?
Also der Pop war gut. Jay White ist hier, glaube ich, im April letzten Jahres, der wirklich jetzt ewig lange verletzt, glaube ich, mit einer Handverletzung. Den haben wir im Januar zum Tanahashi-Abschied in Japan, haben wir ihn kurz gesehen, weil der auch eine sehr lange New Japan-Geschichte hat. Also hat auch gut gepasst. Und das hat wirklich diese Woche erst die medizinische Freigabe bekommen. Passt hier, weil es diese New Japan-Connection gibt, diese Bullet Club-Connection gibt. Und das war damals auch dieser Turn von Finlay gegen ihn. Das war bei einer New Japan Show in den USA, auch hier in San Jose in Kalifornien. Also waren wahrscheinlich ein paar Leute im Publikum, die Story kannten. Und ja, ich denke mal, da wird sich etwas tun. Und ich glaube, Jay White in der Storyline wurde aber damals auch von den Death Riders verletzt. Also auch das. Also wenn du bis zum Sommer mit auch mit den Death Riders irgendwie nichts Sinnvolles zu tun hast, dann machst du halt irgendwie so einen 3-Faction-Brawl und alle sind glücklich und es gibt Blutgewalt und Stacheldraht.
Eigentlich schönes Motto.
Ja.
Auch für jeden Geburtstag und so.
Naja, oder für eine Hochzeit. Also
da ja, Blutgewalt und Stacheldraht.
Ja, nein, wir kommen noch nicht zum Cage-Match mit Darby Allin, dann erzähle ich die Geschichte nachher.
Ja, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fiebertraum.
Wir kommen hier zum Own Heart Foundation Women's Tournament Final. Mercedes Moné gegen Maya World. Beide Damen ursprünglich nicht im Turnier gesetzt, stehen jetzt miteinander hier im Finale.
Ja, und beide Damen haben ja richtig was drauf, ohne Zweifel. Mercedes Topstar ohne Ende. Maya World sehr over bei den Fans, sehr beliebt. Da hat man richtig Bock auf das Match. Und sag mal, in der heutigen Zeit sind ja die Outfits und so deutlich besser als damals. Weißt du, ein bisschen spektakulärer. Hat allerdings auch den Nachteil, dass sie halt auch ein bisschen anfälliger sind. Frisuren sind auch deutlich spektakulärer als damals. Hat aber auch den Nachteil, dass sie anfälliger sind. Und hier ist einfach eine Kettenreaktion passiert, was halt, wo keiner was für kann. Was aber furchtbar ist, weil das jetzt dieses Match halb zerstört hat. Nicht ganz, halb, weil, nicht ganz, weil es halt super war. Aber du siehst halt erst, wie die Träger reißen. Dann siehst du, dass die, also das heißt, also Maya versucht die ganze Zeit, diese Träger wieder ranzumachen und vor allen Dingen halt zu schauen, dass oben auch alles sitzt und verdeckt ist, weil es ja genug Spackos gibt, die halt dann jeden Screenshot machen, wenn eine halbe Sekunde irgendwas zu sehen ist. Dann geht aber noch der zweite Teil von dem Top halt auch hinüber, der eigentlich so der Bereich von sich aus zumindest halten würde, ein bisschen. Und danach geht auch noch halt die Perücke flöten, beziehungsweise löst sich. Und das heißt, die gute Dame hat gefühlt ungefähr so die Hälfte der 25 Minuten damit verbracht, zu schauen, ob irgendwas frei liegt, zu zupfen, dass irgendwie es besser sitzt und die Haare zu retten, damit die ja nicht abreißen. Und so kannst du halt kein normales Wrestling-Match machen. Und
aber dafür haben die doch ein ziemlich gutes Match hingelegt.
Genau. Dafür ja, aber es ist halt, das Problem ist, was ich halt sagen will, sorry, danach ist der Monolog vorbei. Es wäre so viel mehr möglich gewesen. Und wenn du das halt siehst, dass die halt im Nachhinein, also am Ende wirklich versuchen, das Ding irgendwie zu retten und dabei echt gute Sachen machen, dann denkst du dir so, ey, wenn dieser Mist nicht gewesen wäre, was wäre das für ein Match gewesen? Weil so, das war halt, das hatte ich ja auch rausgezogen, am Fernseher wahrscheinlich mehr als in der Halle, weil da siehst du das halt ja nicht die ganze Zeit, aber hier siehst du die Kamera jedes Zupfen. Und Mercedes musst du ja auch immer wieder überbrücken, diese Momente von dieser eine Minute oder zwei Minuten. Einmal waren es wirklich über zwei Minuten, wo halt Maya draußen war. Und ja, wie soll denn da ein Flow aufkommen? Also die erste Hälfte von diesem Match, das war ein einziger Fiebertraum. Das kann ich nicht anders sagen.
Das ist jetzt wieder natürlich das ist der einzige große Vorteil, wenn du ich habe auch Night of Champions mir angeguckt am Tag davor. Also wenn du eine Show in Saudi-Arabien hast, dann haben deine Wrestlerinnen solche Kostüme an, da kann nichts sich irgendwie lösen.
Aber die Perücke kann sich trotzdem lösen.
Die Perücke kann sich lösen, das stimmt.
Nein, also mir tun die beiden auch leid, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil du hast auch Mercedes angemerkt, die hat halt sofort immer geschaut, ist irgendwas frei gerutscht oder sonstiges, dann halt immer direkt schon einen Abstand genommen, also von sich aus, bevor irgendwie Referee irgendwas macht. Aber es ist halt tricky, weil beide haben es danach, die haben ja gezeigt, was sie drauf haben. Und Mercedes ist immer noch, meiner Meinung nach, mit die beste Wrestlerin überhaupt. Weil die kann halt alles, die kann Drama erzählen innerhalb des Matches wie kaum eine andere. Die kann immer abliefern und Maya hat halt super gepasst. Und Mercedes und Maya haben es so geschafft, dass Maya wirklich als starke Bedrohung dargestellt wurde.
Absolut, das Publikum war ja auch total dahinter. Also auch zum Hintergrund, Mercedes ist ja reingekommen, weil Willow Nightingale sich verletzt hat. Und Maya World ist ja reingekommen, weil, wer war es denn von Stardom, auch keine Freigabe bekommen hat. Und ja, da ist ja tragischerweise ihr Bruder bei dem Verkehrsunfall vor ein paar Wochen ums Leben gekommen. Und das war so ein bisschen auch, glaube ich, es ist jetzt Feel-Good-Story, ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, ich glaube, man wollte ihr auch was Gutes tun und hat dann auch gemerkt, dass sie halt bei den Fans extrem gut ankommt. Und war ja auch in dem Match, also sie ist ja wirklich aus dem Moneymaker dann gegen Ende hin komplett wieder rausgekämpft und also da war auch Mercedes Moné total fassungslos. Und du hast halt gegen Ende hin, also wirklich das Publikum wollte eigentlich, dass sie gewinnt. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Leute gesagt, vielleicht kann man, ich glaube Dave Meltzer hat gesagt, dass da gab es historisch öfter mal so, dass sozusagen jeder Promoter den Wrestlern gesagt hat, also es gibt hier zwei Finishes und je nachdem, wie das Publikum drauf ist,
nein, nicht hier, das andere nicht hier bei Mercedes.
Und ja, du musst halt auch denken, also grundsätzlich, es geht hier um All-In, du willst dort immer noch Tickets verkaufen. Mercedes ist halt einer von deinen oder eigentlich dein größter Star neben Toni Storm, die jetzt aber, ja, bis All-In wohl immer noch nicht wieder zurück ist.
Die auch noch nicht den Titel hatte.
Du kannst jetzt diese Geschichte erzählen, da war der eine Titel, sie hat alle möglichen Titel gewonnen und dann wieder verloren und hatte jetzt ja schon zweimal hier ein World Title Match, wo sie eben nicht den großen AEW Women's World Title gewinnen konnte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die du da sehr gut erzählen kannst. Aber Maya World ist, glaube ich, auf jeden Fall jemand, also die hatten wir vor ein paar Monaten noch nicht so am Schirm. Das war halt so ein bisschen, ja, war so mit hier gemeinsam fast ein bisschen das Jobber-Tag-Team.
Die ist auch erst 23.
Die ist noch sehr jung und hat aber, glaube ich, jetzt wirklich gezeigt, was sie kann. Hat auch gemerkt, sie hat diese Connection mit der Crowd. Und wir haben ja doch, also Mercedes hat sich dann im Endeffekt mit dem Statement-Maker und dem Moneymaker, also Statement-Maker heißt er jetzt nicht mehr Moneymaker, hat sozusagen hier gewonnen, also sie hat fast nochmal den Rope Break geschafft, aber dann doch im Endeffekt getappt.
Ich fand das Finishing fantastisch dahingehend, dass halt Mercedes am Ende von so, okay, das reicht nicht, dann ziehe ich halt nochmal kräftiger gemacht hat. Und das war halt großartig, weil das kann ich nachvollziehen, das passt.
Und ja, Backstage hat ja dann Renee Paquette noch ein Interview gemacht mit Athena, weil Athena hat, also sie hat ja, Maya World hat ja Athena besiegt und Athena ist ja auch eine von ihren Trainerinnen. Und Athena hat also, ja, also ich habe das Problem, ich weiß ja genau, meine Protégés, die liefern nicht ab, wenn es irgendwie drauf ankommt und es hat die Bessere halt gewonnen. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, weil Athena ist ja dieser Forever Champion der Ring of Honor, die den Titel, glaube ich, schon seit über 2 Jahren hat.
Furchtbar. Warum kommt die denn nicht ins Main Roster, Herrgott, nochmal?
Vielleicht ist das eine Variante. Vielleicht kann hier Maya World ihr dann diesen Titel abnehmen. Dann hat sie sozusagen hier auch wieder was sie sich hier, ja, als Trophäe mitnehmen kann. Und dann kannst du
lass sie dann im Main Roster kommen.
Kannst du ein bisschen mehr bei AEW auch zeigen, genau.
Nein, nicht ein bisschen. Die soll komplett, das ist, nee, ohne Mist. Also es ist, was in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren, du musst mal irgendwann den Trigger ziehen. Das kann nicht wahr sein, dass eine Wrestlerin so gut ist, aber nicht vor der ganz großen Publikumsbühne da irgendwie ist. Das kann nicht wahr sein.
Na, stimmt schon. Bin ich bei dir.
So. Apropos, was auch nicht wahr sein kann, dass wir eine neueren Wrestling sehen, weil, zumindest für mich, ich habe noch nie einen runden Käfig gesehen. Im Wrestling. Einen runden Käfig, der komplett rumging, ohne Deckel. Mit Deckel kenne ich das ja von TNA. Von
ja,
aber so, zumindest so eine Art, also diesen Ring habe ich noch nie gesehen.
Nein, das ist hier, nein, das ist Death Store ist es. Könnte was sein, was wir bei Forbidden Door jetzt jährlich sehen. Ist offenbar etwas, was sich hier Mike Mansouri ausgedacht hat. Also Mike Mansouri ist ja ein sozusagen Produktionsleiter jetzt bei AEW. Der war viele Jahre auch bei der WWE zum Beispiel. Und der hatte wohl diese Idee, diesen Runden großen, nämlich nicht der Käfig, der sozusagen hier nur bis knapp um den Apron geht, sondern der sozusagen hier wirklich rundherum. Also er war ein bisschen, wir hatten ja letztes Jahr auch bei Forbidden Door das Cage-Match, das war ja dieser Dog Pound Cage, den es auch bei New Japan in der Art gab, der wirklich rund um den Ring ordentlich Platz gelassen hat. Und das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, die Weiterentwicklung davon eben in runder Form. War ziemlich cool, also hat man ja auch schon zu Beginn der Show gesehen, als er hier überm Ring gehangen ist. Und ja, du hast halt quasi hier keinen toten Winkel. Also du kannst halt hier wirklich dynamisch im Kreis und hast du in dem Match auch gebraucht, weil es waren 6 gegen 6, also 12 Leute. wen hatten wir? Wir hatten Darby Allin, der hat geheiratet noch am Tag davor. War noch viele AW-Wrestler, Tony Khan war, glaube ich, auch dabei. Und da haben wir auch, also der schon ein bisschen geübt für dieses Match. Der hat sich nämlich hier ich habe auch im Mai geheiratet. Ich habe das
nicht
gemacht. Du hast auch im Mai geheiratet.
Ja.
Ah. Hast du dich von deiner Mutter oder Schwiegermutter in Reißnägel slammen lassen?
Was? Nein, ich bin durch Feuer gesprungen.
Okay. Ja.
Also nein. Darby Allin, mal kurz beiseite, ne? Also, folgt jemand Darby Allin auf Instagram? Falls nein, bitte machen. Der Typ versucht, glaube ich, 1000 Wege, sich umzubringen. Ist wie zum Beispiel bei der Hochzeit.
Genau, zuerst gab es mal von Brody King Jobs für den Papa und dann hat sich hier Darby Allin von der eigenen Mama in die Reißnägel slammen lassen, damit er hier ja schon ein bisschen übt, weil wir hatten hier Darby Allin, Konosuke Takeshita und Conglomeration, also in dem Fall Kyle O'Reilly, Mark Briscoe, Orange Cassidy und Roderick Strong, die gegen MJDCF, also MJF und die Don Callis Family. In dem Fall waren das Andrade, Jake Doyle, Kazuchika Okada, Kevin Knight und Kyle Fletcher angetreten sind. Mit der Stipulation, dass wenn irgendjemand aus dem MJDCF Team verliert, dann bekommt hier Mark Briscoe seinen Titelshot gegen MJF. So, das war mal der Aufhänger.
Jede Menge. Und kommen wir zum Entrance.
Ja.
Weil ich finde, der sagt da schon sehr viel aus, weil das Team DC, MJF oder wie rum auch immer, kam nur unter der Musik von MJF raus und alle mussten dasselbe T-Shirt tragen mit MJF und Don Callis drauf als Bodybuilder-Pärchen. Während Team Busco eben nicht unter der Fuchtel ist, weil die sind ja nicht bezahlt, die haben dann ihre eigenen Entrances. Und diese Kleinigkeiten mag ich eigentlich sehr gerne. Auch die Freude bei etwa Andrade, der eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Mist hat, weil er hatte der ja schon vorher gesagt. Und diesen Hintergrund, dass man den halt reingetragen hat, fand ich gut. Genauso wie die Konstellation an sich, weil du hattest halt innerhalb dieser Leute diese natürlichen Gegner, die ja immer noch eine Rechnung miteinander irgendwo offen haben oder wo es halt knistert. Also als Takeshita, Okada ist es halt ganz klar. Aber genauso Darby Allin halt auch Kevin Knight. Also das zieht sich halt so weiter.
In der Okada-Takeshi-Geschichte hast du noch Kyle Fletcher drin, noch hier. Also jetzt haben wir schon gesagt, also Kenny Omega ist so ein Kandidat auf den Title Shot. Wenn hier das Briscoe Team gewinnt, dann bekommt hier Mark Briscoe seinen Title Shot. Jetzt haben wir aber auch einen Andrade, der im Vorfeld immer wieder schon gesagt hat, wann bekomme ich denn hier meinen Title Shot? Ich will um den Titel, mich interessiert der ganze Müll da nicht. Ich will meinen Title Shot.
Don Callis hat es ihm ja auch versprochen.
Don Callis hat ihm das versprochen und bisher nicht geliefert. Und wir haben einen Kevin Knight, der auch nochmal hier bei Dynamite bei der Promo gesagt hat, ja, also wir sind ja ein Team MJF, aber ich will dann auch meinen Titelshot haben. Das heißt, wir haben hier alleine schon 3, 4 Leute, die auch wieder, plus halt auch der Own Hard Cup Gewinner wissen, wir bekommen einen Titelshot. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich hier 4, 5 Leute, die alle gleichzeitig Ansprüche auf den Titel stellen. Und ja, hat sich dann hier auch entsprechend so entwickelt. Ein paar Highlights hatten wir natürlich.
Orangensaft.
Auch, also wir hatten hier Willow Nightingale, die den Jungs ein bisschen eine Jause eingepackt hat. Die haben hier ein paar
Orangenspalten. Was ist eine Jause?
Eine Jause ist eine, wie sagten ihr dazu, Brotzeit oder so.
Brotzeit, ja.
Ja, also eine, ich glaube in Bayern.
Eine Jause.
Kennt man eine Jause. Einen Snack eingepackt hat. Ne?
Einen gesunden Snack.
Einen gesunden Snack, genau. Nämlich hier geschnittene Orangenspalten, die Jungs dann aber auch dem blutenden Kyle Fletcher so ein bisschen in die Wunden hinein.
Und der Wolfie hat auch noch abgebissen.
Genau, dann hatten wir hier Kyle O'Reilly, der eine altes Nintendo Entertainment System hier im Rucksack mit dabei hatte, samt den passenden Controllern, wo es ein bisschen was gab. Und dann gab es noch eine ominöse, so eine Hockeytasche, mit der ordentlich mal Mark Briscoe zuerst zugeschlagen hat. Und irgendwann haben sie den aufgemacht und dann kam hier Leo Rush raus in seiner ein bisschen Gollum-Rolle und hat dann auch, der hat mit Andrade interagiert. Fans haben gechantet, it's fine, und er hat das auch immer zu Andrade gesagt. Und Andrade hat gesagt so, ja, woher weißt du das, dass alles gut ist?
Ja, weil das ja auch seine Catchphrase ist von Andrade. Genau, das ist so super gewesen, dass sie die Catchphrases aufeinander treffen. Mal ganz ehrlich, mit Leo Rush, ich fand den immer halt schon toll im Ring, aber er ist halt viel zu klein und da ging halt nicht viel, weil Charisma hat er ja nicht so unbedingt gehabt, aber diese neue Rolle, so bescheuert sie ist, sie funktioniert halt, weil es so bescheuert ist, weil halt die ganze Zeit auch zuletzt halt Orange Cassidy und Co. dann alle einfrieren, wenn er in der Nähe ist und Co.
Ja,
und das funktioniert, da haben die Leute Bock, das ist lustig, aber zeitgleich brauchst du es halt im Wrestling ein, ohne dass es halt zu blöd ist, finde ich.
Und also, du hattest noch eine schöne Szene, weil es ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen wie so eine Gollum-Figur.
Ja, mit
und
dem
dann
Ring.
Dann kam natürlich hier MJF mit seinem Ring und dann war natürlich hier ganz vom Ring fasziniert und ja, am Ende des Tages hatte ich hier doch dann eine abbekommen und wurde hier wieder in die Hockeytasche entsprechend zurück, ja, hinein getippt. Kevin Knight dann vor Darby Allin geflüchtet, der beide ganz oben am Käfig, dann hat er sich irgendwie, ich glaube, einen Koffer oder so.
Das habe ich nicht verstanden. Da waren eine Tasche?
Ja, eine Tasche, eine schwarze Koffer. Tasche. Irgendwas war da oben, das hat sich Kevin Knight geschnappt, hat es aufgemacht und das Ding ist dann explodiert. Also da haben sie gesagt, ja, da hat Darby Allin das irgendwie manipuliert. Darby Allin dachte ich dann schon, wenn ich schon hier oben bin, dann mache ich auch was. Hat hier mal einen Coffin Drop auf alle runtergeschmissen.
Auf die eigenen Leute.
Auf die eigenen Leute, alles. Gibt keine Freunde in so einem Match.
Übrigens, die als Kevin Knight nach der Explosion gestürzt ist oder gesprungen ist, je nachdem, ne? Das sah schon fies aus, weil da waren vier, also Doppeltische übereinander. Ja. Und er ist halt durch die erste Liga durch, aber die zweite hat nicht nachgegeben. Genau. Ja, und das sah halt schon böse aus.
Ja. Ja, also da gab's.
Und es gab auch viel Blut im Match. Sehr viel Blut. Also da wurde richtig geblutet.
Genau, also Mark Briscoe hat geblutet, Kyle Fletcher hat geblutet.
Kyle O'Reilly auch.
Kyle O'Reilly hat geblutet. Also ja, war so diese Geschichte. Es war allerdings noch nicht, interessanterweise nicht das blutigste Match des Abends.
Oh ja.
Ja, und im Endeffekt, was passiert hier am Ende? MJF hat sich hier, sozusagen hier mit Mark Briscoe, sagt dann zu Doyle, halt den mal fest und will dann aber doch nicht, dass Doyle das eigentlich macht, sondern er will das von Andrade. Das heißt, der Andrade sagt aber, lass mich in Ruhe, mache ich nicht. Dann, ja, bekommt Andrade doch dazu, also Andrade soll hier Mark Briscoe festhalten, damit MJF ihn mit dem Ring ausnocken kann. Er läuft auch an mit dem Ring, nur Andrade lässt hier oder stößt hier Mark Briscoe zur Seite und knockt MJF mit seinem Spinning Elbow entsprechend aus, hilft dann Mark Briscoe hoch, Mark Briscoe gibt den Jade Riddler gegen Doyle und...
Er gibt erstmal noch einen Kick in die Klöten.
Genau, also genau, Jack Doyle bekommt hier von Andrade noch den Kick zwischen die Beine.
Und dann
gibt's einen J-Driller und Mark Briscoe pinnt hier Jack Doyle, nicht MJF.
Vorher noch.
Was habe ich vergessen?
Andrade zieht sich die Kleidung aus.
Ach so, genau, Andrade hat ja hier noch, der hat ein Hemd an und hat drunter, also ein offenes Hemd und hat drunter hier dieses airgebrushte MJF Don Callis Shirt an, das alle tragen müssen. Fans schreien natürlich schon die ganze Zeit, dass er sich hier die Hose und alles ausziehen. Hemd aus, zieht sich dann dieses Shirt oder zieht sich das Shirt aus, hat glaube ich drunter das Hemd an, öffnet das Hemd und hat dann hier ein Shirt an, auf dem steht Fuck Don und Fuck MJF, das natürlich ein...
So großartig. Ey, der Pop, der war ganz... Natürlich. Entschuldigung, bleiben wir kurz bei der Szene. Großartig. Das war von der Umsetzung her großartig gemacht. Was man generell bei Andrade macht, finde ich großartig, seit er zurück ist. Aber hier, jeder hat es über Wochen mitbekommen. Und das war halt, man hat immer weiter gesponnen. Andrade in jeder Promo immer so von so, ey Leute, ich will hier der Guy Rampenlicht sein. Hat man auch im Match gesehen, wo er sich ja irgendwann als MJF posiert hat, davor gestellt hat und selber posieren wollte. Aber das war ja auch vorher schon und immer wieder auch die Gespräche zu Don Callis von, ey, Don, was ist denn hier los? Du hast mir was versprochen. Warum ist mir der andere dran? Warum ist jetzt so wichtig wegen der Kohle? Und er musste immer beschwichtigt werden, immer mehr beschwichtigt. Aber Andrade wurde halt nie als dumm dargestellt. Und diese Aktion hier unterstreicht das halt so wahnsinnig gut, weil du halt gemerkt hast wegen diesen Frust. Aber das ist es nicht so, dass es dann diesen Punkt gibt, oh, ne, jetzt, sondern einfach in Wahrheit hat es ihn jetzt schon gereicht. Der hatte gar keinen Bock da drauf. Und so wie er halt rauskam, so hat er es auch durchgezogen. Als er MJF diese Show anfangs stehen wollte, ja natürlich, der war halt nur auf Provokationskurs, der hat einfach keinen Bock gehabt, weil er ist eigentlich besser als das. Er ist halt keiner, den man sich so nur mit Geld holt, man macht ja alles, sondern er ist besser als das. Und dieses T-Shirt, das will ich kaufen. Das sah gut aus. Das war ein schönes Design. Der Pop war super.
Ja, guckst du mal bei Shop AW wahrscheinlich.
Kannst du ja, muss man gucken. Weil das war echt cool und der Pop war super und das, was man halt bei der Don Callis Family macht, das gefällt mir eh sehr, dass innerhalb der Family halt so jeder eigentlich auch sein eigenes Ego hat und ab und an halt einer ausbricht und Andrade macht genau das und wie du halt richtig gesagt hast, er will halt diesen World Title, alles andere ist ihm egal und er hat auch keinen Bock zu warten und dann mach halt das und er ist wirklich, hast du mal erlebt, dass Andrade, egal wo er war, so over war wie jetzt, dabei, er kann ja nicht gut am Mikrofon reden, aber er hat jetzt eine Catchphrase, er hat eine unglaublich Weise, er hat eine Catchphrase.
Also ich hab schon erlebt, aber das war halt noch in Mexiko. Das war halt.
Nein, ich meine es halt im amerikanischen.
Aber Raum. Im nein, hier, also da. Also es gibt tatsächlich das Shirt derzeit noch nicht im Shop. Das wundert mich. Wobei vielleicht bin ich hier.
Da sollten Sie schnell nachlegen.
Ja, es kann auch sein, dass ich jetzt
Weil das war ein schönes, schlichtes Design und mal ganz ehrlich, das mit der Aussage läuft man doch gerne rum. Und Don Callis ist halt jemand, den man gerne hasst und MJF auch. Und ich mochte, wie man das gemacht hat. Nicht, dass Andrade, man hätte diesen einfachen Weg, diesen 0-15-Booking-Weg gehen können, dass man sagt, er weigert sich und MJF hält ihn an der Schulter fest und Andrade reicht und knatscht einmal. Nein, Andrade geht in die Rolle und denkt einfach, du blöder Piss, ne?
Also er hat quasi das Shirt an, weil er hat es eh schon geplant.
Genau, dann also alles klar, dann halte ich den fest und anstatt, dass es so, wie jeder denkt, so okay, MJF wird Andrade treffen, denkt Andrade die ganze Zeit so, du kleiner Fisser, komm mal angelaufen, jetzt gebe ich's dir. Und dann bumm, rein. Und MJF hat super verkauft, der war ja scheintot. Das war cool, das war wirklich gut.
Genau, und Mark Briscoe hat dann auch gleich Backstage sofort bei Lexi Nair im Interview angekündigt, also er will seinen Titelshot gleich hier nächste Woche bei Dynamite haben. Das heißt, wissen wir mittlerweile auch, das wird das Match sein, das die Show eröffnet. Das heißt, wir eröffnen morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Wir zeichnen das jetzt Dienstagabend auf, vielleicht auch heute Nacht bei Dynamite. Wir bekommen auf jeden Fall dieses Match. Ja, Andrade will einen Titelshot haben, Kevin Knight will einen Titelshot haben, Kenny Omega will wahrscheinlich einen haben und der Own-Hard-Cup-Sieger, der will auch einen haben. Und zu dem kommen wir jetzt. Own-Hard Foundation 2026 Men's Tournament Final. Will Ospreay gegen Swerve Strickland, die sich hier 35 Minuten lang der Menschheit zeigt, wie man so ein ordentlich verbissenes Wrestling-Match führt, falls sich mal später jemand fragt, wie das so geht.
Was sollen wir da analysieren? Mal ganz ehrlich, also man kann auch Sachen zerreden. In dem Falle, ich habe nichts zu meckern, weil es ist einfach zwei großartige Wrestler, die auf demselben Level sind, vom Standing her, stehen einander gegenüber, kriegen richtig viel Zeit, lassen es ganz langsam angehen, erzählen eine Geschichte, steigern sich und dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, dieses wir sind gleich auf und wir sind aber auch zeitgleich die Besten und ich kenne dich. Und das führt man immer weiter und es geht immer mehr auf die Spitze und ey, dann bluten sie wie sonst was das Ganze nur halt noch mehr unterstreicht und selbst was nach dem Finish war, alles passte, alles war rund. So, ich will das Ding, was soll ich da sagen? Man soll sich das anschauen, es war brutal gut, es war spektakulär, aber nicht spektakulär im Sinne von durchgehend Vollgas, sondern dramaturgisch war das halt wirklich genau richtig. Bumm, immer wieder Peaks, aber diese Ausschläge wurden immer krasser gegen Ende. Und am Ende, wenn du halt es schaffst, dass wenn beide Kontrahenten in den Ringecken stehen, einander halt angucken, dass dann die Halle aufsteht, dann weißt du, okay, besser geht's halt nicht.
Das heißt, du bist kein verbitterter ehemaliger WWE-Referee auf Social Media und hast nichts zu kritisieren an dem Match, weil...
Ich gucke generell nicht auf Social Media bei Wrestling.
Ja, das hier, also es gibt ja Jimmy Corderas, der sich ja, ich glaube, der wartet immer noch drauf, dass ihn die WWE wieder zurückholt, indem er sich ganz viel über AEW aufregt. Das ist immer, der ist auch schon in meiner Wrestling Idiots Ex-Gruppe gelandet. Und der hat sich furchtbar darüber markiert, weil es gab ja die Entrance, die man sozusagen hier ein bisschen DC-Comic inspiriert. Nämlich kam hier
Bane.
Ospreay als Bane raus und Strickland als Lobo. Und da hat er halt gesagt, ja, das kann er nicht und Ding und das ist ja hier ein Böser und warum kommt denn hier Will Ospreay als Böser raus? So, ja, erstens hatte Bane auch eine Hero-Phase. Und zweitens,
ich wollte gerade sagen, Bane ist kein Standard-Bösewicht.
Erstens das und zweitens ist es halt genau diese Geschichte, nämlich hier, und das ist auch was, das werden wir Richtung All-In und auch nach All-In sicherlich dann weiterbekommen. Nämlich hier genau die Geschichte, dass hier Will Ospreay sozusagen hier auf alles, was noch gut und recht ist, irgendwann pfeifen wird und sich sozusagen hier von den Death Riders so, ja, nicht manipulieren, aber sozusagen dorthin entwickeln lässt.
Kann ich ganz kurz?
Ja, bitte.
Weil, nur ganz kurz, bis sofort wieder dran. Es gab einen Moment im Match, wo ich einfach denke, so eine einzige Aktion, so simpel, aber die richtige Reaktion hervorgerufen hat und genau das unterstrichen hat. Es gab nämlich genau diesen einen Moment, als 12 auf dem Boden lag, wurde schon getroffen, lag auf dem Bauch quasi und Ospreay hat noch einmal, obwohl er schon bewegungslos war, von einem
diesen Rabbit Punch in den Nacken.
Genau. Ja. Nur ein simpler Schlag, nur ein Schlag, nichts Spektakuläres, ne? Aber holla die Waldfährt, dieser eine Schlag viel
das
erzählt.
Das war nämlich von der, also auch ein bisschen für alle, die so MMA gucken. Das war so der Moment, wo der Gegner eigentlich schon ausgenockt ist, ja. Der Referee das Match noch nicht gestoppt hat. Und das war dann so dieser eine Schlag, wo der Referee dann sagt, so jetzt reicht's, da hat er dann auch wirklich Ospreay gleich weggezogen.
Publikum hat auch geboot.
Genau, und das Publikum, ja genau, hat hier auch ein bisschen, aber so, wo,
Entschuldigung.
Fangen wir an bei der ganzen Geschichte. Ja, es
gibt Hass hatten wir, Entrances. Die Geschichte von Ospreay, meinst du, dass halt irgendwann.
Genau, also es wird irgendwie so, ich glaube, das wird irgendwie so sein, dass er sagt, also er hat nicht mehr seine Werte und sozusagen, es geht nicht mehr um gut sein oder das Richtige tun, sondern es geht halt darum, sozusagen hier den Erfolg zu haben. Das hat er auch, was John Moxley zu ihm gesagt hat, du bist nicht nur ein alter Will Ospreay, du bist jetzt ein Killer. Und ich glaube, dass ihn das bis zum Titel führen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann der Punkt vielleicht kommen wird, wo er dann darüber nachdenkt, ob das wirklich noch der richtige Weg ist. Und das wird dann auch der Punkt sein, wo ein John Moxley, den er ja nicht besiegen konnte, dann auch der sein wird, dem er dann sozusagen nochmal gegenüber treten wird müssen.
Weißt du, was das richtig Lustige daran eigentlich ist? Dass wir diese Storyline, eigentlich wird diese Storyline seit wann ist Ospreay bei AEW fest? 3 Jahre? Vier Jahre?
Ende 23, also nach, irgendwann ein paar Monate nach All In war es, glaube ich.
Okay, und seitdem wird eigentlich genau diese Storyline erzählt, dass halt damals mit dem Tiger Driver, dass dadurch, dass er halt zögert, und weil er weiß, was er anrichten kann, seit er angefangen hat zu zögern, hat er diese wichtigen Matches immer verloren. Und diese Storyline ist eigentlich wirklich so alt, weil ich sehe es halt nicht so, dass die Death Riders ihn halt quasi böse machen wollen, sondern einfach nur, wie du sagst, diesen Killerinstinkt. Dass wenn du wirklich gewinnen willst, brauchst du den Killerinstinkt. Dann darfst du nicht zögern.
Genau, dann musst du dein Gewissen ablegen. Dann
genau,
musst du einfach nur gewinnen wollen.
Genau, und da musst du einfach, weil eigentlich es ist ja nichts Verbotenes, was er macht, sondern einfach, du musst halt einfach dieses Denk nicht dran, was du deinen Gegner antust, haben. Diesen Killerinstinkt. Und diese Geschichte, wenn du das halt bedenkst, wird halt wirklich seit 3 Jahren einfach erzählt und macht halt so viel Sinn. Weil es stimmt. Es ist wirklich, wenn du alle Matches zurückziehst und alle Niederlagen mal genauer anguckst, war es fast immer ein Grund, dass er irgendwo gezögert hat. Und jetzt so fängt er, nein, bei diesem Match war es ja auch so, okay, wann hat er denn gewonnen? Eigentlich war es die ganze Zeit gleich auf, bis er irgendwann gesagt hat, okay, scheiß drauf, jetzt packe ich ihn aus. Jetzt packe ich wirklich diesen einen Move aus, den ich eigentlich nicht so gerne auspacke, aber er hat rot gesehen, er hat nicht nachgedacht, er hat's gemacht.
Und dadurch naja, gewonnen. Er hat nicht rot gesehen, aber da kommen wir gleich dazu, er hat im Endeffekt dann John Moxley gesehen, aber ja, zunächst mal, also Ospreay hat zuerst geblutet, da gab es so einen Slingshot in den, sozusagen hier in diese Turnbuckle-Stange am Apron hinein, gab dann später hier Swerve Strickland gegen, also mit dem Kopf gegen die Treppen, wo der dann aber wirklich, wirklich ordentlich geblutet hat, also waren echte Blutlachen am Boden, bis dahin, dass die, glaube ich, manche Moves nicht mehr richtig ausführen konnten, weil der Boden vom Blut so rutschig war. Und da hat ihn halt auch noch, da hat er dann nochmal mit dem Kopf mehrfach gegen die Treppe geworfen. Dann hat Prinz Nana ihn kurz abgelenkt. Dann kam hier nochmal der House Call angeflogen. Also wir hatten da sehr viele Hidden Blades, sehr viele House Calls, sehr viele Finisher eigentlich. Also es war halt wirklich wie so ein episches New Japan Match.
Und No Cells. Jeder hatte einen No-Sell vom Finisher vom Gegner.
Genau, wir hatten dann ziemlich gegen Ende beide nacheinander einen Kick-Out bei 1.
Nee, ich meine auch. Das einmal Hidden Blade und also das auch, Kickout bei 1 hatten beide, aber genauso war halt Hidden Blade hat einmal Surf kassiert, keine Bewegung, der ist nicht mehr gezuckt.
Ja, genau.
Und umgekehrt halt gab es auch den Kick und Osprey hat halt nicht gezuckt.
Ja.
Und das waren halt diese Kleinigkeiten, die ich so mag, wo halt klar ist, wie du halt sagst, ey, beide hatten Kickoff bei 1, beide hatten einmal No-Sell-Moment, beide hatten das. Wenn du das ganze Match siehst, hatten beide immer eigentlich den gleichen Moment. Der eine hat geblutet, okay, dann blutet der andere auch und Co. Es war so ausgeglichen wie selten ein Wrestling-Match.
Ja, und war aber dabei halt wirklich also auf höchstem Niveau. Das war nicht nur ein Brawl, sondern das war halt natürlich, das war technisch gut, das war emotional gut, das war von der Storyline, von der Geschichte her gut. Ja, wir hatten dann diese
Es gibt aber einen Kritikpunkt insgesamt, bevor du jetzt das Match nochmal durchgehst. Die Crowd war, glaube ich, hinüber erstmal. Die waren wirklich die ersten 15 Minuten war die Crowd nicht richtig da. Ich weiß nicht warum. Aber die wirkte ein bisschen ausgelaugt, vielleicht durch das spektakuläre Match davor. Aber weißt du, was ich meine? Oder kam dir das nicht so vor?
Ja, also ist mir bei dem Match nicht so stark aufgefallen, aber sie sind auf jeden Fall gegen Ende hin, waren sie extrem drin, aber stimmt, sie haben ein bisschen so diesen Spannungspunkt
gebraucht.
Am Anfang gebraucht, ja. Ich glaube, bis dann so wirklich das erste Mal das Blut geflossen ist, da sind sie dann so ein bisschen intensiv auch reingekommen. Ja, auch das, also wie gesagt, kannst du gar nicht Spot für Spot sagen. Was dann im Endeffekt passiert ist, gegen Ende hin kamen hier wirklich die Death Riders komplett alle raus zum Ring, sind wirklich so hier wie früher bei der WXW, alle am Apron gestanden, haben da gesagt, draufgeschlagen und geklatscht. Und dann gab's hier, das war sozusagen hier dieser Osprey No-Sell, da gab's hier den House Call, den Osprey, und der hat ihm sozusagen hier, der hat ihn gekickt und der Kick, also der Körper hat sich nicht bewegt, aber der Kopf hat sich gedreht, wie in so einem Actionfilm, wenn da irgendwie der große Star seinen Karate-Kick, Spinning-Kick auspackt. Und der Kopf von Osprey dreht sich und er schaut genau in die Augen von einem John Moxley.
Ey, großartig gemacht, oder? Vom Framing her?
Also vom Framing her absolut fantastisch. Und dann ging's los. Dann ging's hier Hidden Blade. Dann gab's hier einen Buckshot Hidden Blade. Also sozusagen hier vom Apron dieser Salto gesprungen. Hier wie die Buckshot Lariat mit einer Hidden Blade für einen Two-Count. Dann sozusagen hier von Moxley den Moxleyschen Paradigm Shift, den DDT, dann den Death Rider, also diesen Elevated DDT.
Und zwar alles direkt hintereinander, ohne Pause.
Alles hintereinander, genau. Und dann gab es hier den Tiger Driver 93, den er ja normalerweise gesagt hat, den wird er nicht mehr bringen. Gegen MJF hat er damals auch gezeigt, in Wembley vor 2 Jahren. Ja, und damit hat sich hier Osprey den Sieg geholt und auch den Title Shot in Wembley. Das heißt, der wird hier im Wembley Stadion in seiner Heimatstadt, wo er ganz in der Nähe auch aufgewachsen ist, wo er gesagt hat, das war so der Traum von jedem Jungen, natürlich auch eher wahrscheinlich Fußball als Wrestling, weil da hat man ja nichts außer dem SummerSlam vor AEW. Also sozusagen der Traum von jedem englischen Jungen, als einmal irgendwie im Wembley Stadion halt performen vor dem Publikum. Und ja, das wird er jetzt machen, ist halt die Frage, gegen wen, weil jetzt haben wir natürlich schon gesagt, die vielen, vielen Namen, die alle hier noch MJF gerne den Titel ab.
Du wirst MJF machen.
Bitte?
Also die Frage ist eigentlich nur, also MJF wird dabei sein, so oder so. Selbst, also da wird nichts passieren. Die Frage, was ich halt nur eher habe, wird es halt ein One-on-One oder mogelt sich da noch jemand rein?
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn du sozusagen hier das legendärste Match bringen willst, das du bringen kannst, dann machst du Osprey Omega. Dann müsste aber jetzt Omega im Juli noch hier den Titel gewinnen.
Das wird zu schnell. Nein. Nein.
Hey, ich bin mir nicht sicher. Aber schauen wir mal.
Ich sag mal einfach, ich setze auf Team MJF wegen Osprey. Und dann hast du was sehr Großes, weil MJF ist einfach so der Bösewicht. Nur auf, vor allen Dingen, das ist Mr. Skrupellos. Das ist der den Killerinstinkt hat. Aber ich würde jede Konstellation nehmen, weil, mal ganz ehrlich, das wird ein großartiger Event. Großartiger Main Event mit Osprey drin. Das kann ja nicht schief gehen, so wie hier. Und hier nochmal auch, wenn wir von Osprey schwärmen, auch Respekt an Swerve. Das ist halt top Liga, was die beiden da gemacht haben. Das war einfach nur episch. Und auch das Ende, dieses, anstatt so Handshake, wir nehmen mich in den Arm, dieses so, hey, heute war ich besser, hast du verstanden, ich hole mir die Titel. Und
also Osprey hat dann auch gesagt, als gefragt worden ist, der ist dann nochmal hingegangen zu Swerve, hat was zu ihm gesagt, sie haben ihn auch gefragt, sozusagen, was, hat er gesagt, nein, das sagt er nicht, was er persönlich ist. Da hat er doch diesen Trash-Talk im Bild, weil die haben ja letztes Jahr gemeinsam, bei All In waren die ja im Tag-Team gegen die Death Riders. Und hat er auch gesagt, Swerve, du bist sozusagen hier wie mein kleiner Bruder immer schon gewesen. Und das hat er hier im Match auch gesagt. So, du bist der kleine Bruder und ich verprügel dich jetzt so, wie ich meinen kleinen Bruder immer schon verprügelt habe. Und Ospreay hat dann irgendwann, glaube ich, mal später oder was, Strickland, einer hat gesagt, so Brotherhood doesn't mean shit. Und also sie haben das sehr auf diese, dass sie eigentlich wie Brüder und wie Freunde sind. Und da hat Ospreay dann noch entsprechend was gesagt, ja. Death Riders kommen dann noch rein, also wird hier auch wirklich auf den Schultern getragen mit dem Own Heart Belt, mit dem Pokal. Danach kommt hier noch Alex Windsor, der er vor kurzem geheiratet hat, raus, mit der er noch feiert. Also ja, Ospreay hat sich hier auf jeden Fall sein Ticket nach Wembley gesichert.
Und wir sind durch.
Wir sind durch.
Hier sind 31 Grad drin.
Eine Stunde 31 Aufzeichnung und 31 Grad ist davon gleich. Hey. Kurz noch zum Scrum, war jetzt nicht so viel. Was Tony Khan gefragt wurde, weil die WWE hat kurz, ich glaube am selben Tag, die hatten ja auch wieder NXT sozusagen hier, ein NXT-PLE Head-to-Head programmiert. Und die geben nicht auf, also sie haben jetzt bekannt gegeben, es wird gegen All In zwei Shows sogar parallel geben. Es wird eine AAA-Show geben, die sozusagen eine Stunde vor All In, also die beginnen um 12 Uhr mittags, glaube ich, in Texas, also eine Stunde wahrscheinlich bevor All In live geht. Und direkt nach der AAA-Show, die finden dort auch alle in der gleichen Halle statt, gibt's dann noch eine NXT-Show, NXT Heatwave. Und da hat man natürlich Tony Khan dazu befragt, was er dazu sagt. Und er hat gesagt, also er empfindet das persönlich als Kompliment. Das glaube ich auch. Also er weiß, die sind nervös und versuchen das. Und wir haben in den letzten Jahren eigentlich gesehen, das hat nicht wahnsinnig gut funktioniert. Also die haben jetzt hier nicht den AW-Shows groß Pay-Per-View-Käufer abgeluchst damit. Und er hat gesagt, ja, das ist toll. Das sind zwei Shows. Das heißt, die sind doppelt so nett zu mir, wie sie damals zu Jim Crockett waren in den 80er Jahren. Und hat auch gesagt, also, dass er sein Ziel ist. Er will eine starke Show in Wembley bieten. Und das ist sein Fokus. Und auf das konzentriert er sich auch. Das heißt, der lässt sich auch nicht oder irgendwie hinter dem Ofen hervorlocken. Der lässt sich da nicht provozieren. Finde ich gut. Also, der ist auch reifer geworden, weil Tony Khan vor ein paar Jahren ist er teilweise da sehr drauf eingestiegen und ist auch sehr mit persönlichen Angriffen, hat er zurückgefeuert. Und ich glaube, mittlerweile weiß er halt, es läuft gut. Die Ratings, die sind halt ein bisschen verfälscht durch diese neue Messmethode. Aber Dynamite hat wahrscheinlich die besten Ratings, wenn nicht bessere Ratings als zu besten CM Punk-Zeiten derzeit. Das heißt, er hat auch keinen Grund, da irgendwie nervös zu sein. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass ihm das egal ist. Das waren, glaube ich, so die spannendsten Geschichten, die da von ihm kamen. Er hat gesagt, also Jay White, der wurde eben wirklich erst in der Woche vom Pay-Per-View freigegeben, hat gesagt, Willow Nightingale, da haben wir dann auch eine kurze Vignette während der Show gesehen, hat gesagt, könnte sein, dass die schon relativ bald zurückkommt, hat auch gesagt, ja, Maya World hat sich einen tollen Platz erarbeitet, da ist er sehr optimistisch. Und er hat auch das vielleicht noch Richtung WWE, weil nächstes Jahr, wir haben ja WrestleMania in Saudi-Arabien und da haben sie ja, da hat man sich ja gefragt, wird AEW da irgendwie sozusagen das nutzen und in den USA ein Gegenprogramm bieten, vielleicht sogar an dem Wochenende. Und also er hat sich noch nicht dazu committed, aber hat gesagt, ja, man sollte es mal ein bisschen im Auge behalten. Und wenn man sich anguckt, also MyAEW auch in den USA wieder so ein bisschen als Thriller-Alternative positioniert. Also da sind jetzt in letzter Zeit sehr viele Indie-Promotions dazugekommen. Wäre natürlich eine Variante zu sagen, vielleicht nimmst du nicht das WrestleMania-Wochenende, vielleicht nimmst du halt ein anderes Wochenende, wo aber diese reisefreudigen Fans gerade in die USA dann halt ihr Wrestling-Wochenende bekommen.
Oder mach es bitte in New York, weil der letzte Pay-Per-View, also New York, New Jersey, that is the way to go fürs Publikum.
Ja, also du brauchst halt eine Stadt, die gut liegt, wo du vielleicht ein bisschen was anderes machen kannst, wo die Leute auch kommen, wo du vielleicht schon viele, also New York würde sich anbieten, weil Ostküste ist sehr viel im Einzugsgebiet von...
Ich meine, die waren ja auch großartig beim Pay-Per-View.
Ja, eben. Also das wäre schon eine Variante. Du kannst New York machen, du kannst Chicago machen. Ich würde es gut finden, aber muss man natürlich gucken, ob das, wie viele von den Indie-Promotions da entsprechend mitziehen. Aber das hat entsprechend hier auch mal wieder belegt. Ja, es hat dann noch Will Ospreay hat gesprochen, hat auch seinen emotionalen Zustand ein bisschen gesagt. Er ist halt wirklich auf Wolke 9, hat allen gedankt, hat auch so ein bisschen erzählt von seiner Verletzungszeit, wie er erfahren hat, dass er diese Nacken-OP brauchen wird. Hat da so ein bisschen seine bisherigen Karriere-Highlights aufgezählt. Ja, dann hat man noch Tekke und Mercedes Monet, die waren aber sehr im Gimmick. Also da ist jetzt nicht wirklich die große Neuigkeit rausgekommen. Also es war tatsächlich Will Ospreay, war ziemlich cool, was der so erzählt hat. Und ja, Tony Khan hat so ein paar interessante Meldungen losgelassen. Und ja, Dynamite haben wir gesagt, MJF, Mark Briscoe, das Survival of the Fittest Match bekommen wir. Also auch da geht's storyline-mäßig entsprechend weiter. Und ja, bleibt für uns jetzt eigentlich nur noch das Fazit und die Bananenwertung. Und da lasse ich dir natürlich sehr gerne den Vortritt.
Ha, du musst du wissen, was ich sage. Machen wir eine Parole erstmal. Ja, komm, wir machen noch eine Parole, ganz schnell. Wer bis hierhin hingehört hat, standardmäßig, es werden dieses Mal sehr, sehr wenige sein, umso schöner, wenn man denn kommentiert, geht bitte auf YouTube, dort in die Kommentare von diesem Podcast, Videopodcast, und schreibt in die Kommentare die Parole, weil daran sehen wir, okay, es hat wirklich jemand bis hierhin gehört und das ist sehr nett, weil wir schwitzen und wenn das halt ein paar Leute machen, dann freuen wir uns wirklich, dann hat es sich nämlich gelohnt. Die Parole ist dieses Mal zweigeteilt, ihr müsst euch entscheiden. Parole Nummer 1 ist Team Klimaanlage. Parole Nummer 2 ist Team Schwitzen. Je nachdem, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr eine Klima habt, bitte Klimaanlage schreiben. Also Team Klima oder Team Schwitzen wie ich. Bei mir ist brutal warm. So, kommen wir zu der Bananenwertung. 1 bis 8 Bananen ist die Riege. Und ich bin, ja, ich gebe zu, ich wusste vorher nicht, was ich dem Ganzen geben werde, weil ich es, wie gesagt, in Stücken geschaut habe und immer wieder mit Pausen zum Kühlen. Und aber wenn ich jetzt durch diese Review, wo wir es durchgegangen sind, habe ich gedacht, war doch deutlich besser, als ich das gespürt hatte, weil ich halt einfach ein bisschen genervt war. Richtigen Downer gab es nicht. Es gab so 2 Matches, die fand ich halt okay. Es war das Rubino und Pac-Match und das Cope und Cage und Dogs-Match. Die anderen waren halt alle unterhaltsam. Es gab halt einmal diesen Fiebertraum bei Mercedes Monet und Maya World, aber insgesamt fühlte ich mich gut unterhalten. Es war aber nicht so ein Banger wie sonst, aber es war ein sehr guter Pay-Per-View. Ich glaube, in der Halle hat man richtig Spaß. Ich bin kurz und knapp und sag einfach mal 6 von 8 Bananen. Passt.
Ja, dann erhöhe ich und gehe auf 7.
7? Boah. Okay.
Ja, weil ich habe es mir jetzt auch durchgeguckt und ich bin bei dir. Also für mich auch die beiden schwächsten, aber keineswegs schlechten Matches waren hier Shota und das Tag Team Titel-Match. Und ansonsten waren das eigentlich, also der ich glaube allein mit dem Opener und mit dem Kenny Omega Match bist du eigentlich schon auf, also selbst wenn alles andere abgestunken hätte es wahrscheinlich nicht unter 4 gehen können.
Ja, ich korrigiere bei mir auf 6,5. Das Problem, ich ziehe auf jeden Fall einen halben Punkt ab, einfach für, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Also ich bin ehrlich, ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen, dass wir halt so Mega-Wertung geben. Ich habe die perfekte Wertung gegeben. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Top-Wertung geben.
Naja, also ich kann das schon, wenn es das Produkt hergibt. Und ich mache das nicht aus Gewohnheit, sondern ich gucke mir das an. Und vor allem, also auch die Pre-Show-Matches waren alle gut diesmal, haben wir auch schon anders erlebt. Und es war tatsächlich alles, es war kaum was unter sehr gut. Also es war sehr gut bis fantastisch, jedes Match. Und das muss man auch anerkennen. Also Tony Khan und die Wrestler bei AEW, die wollen das auch so. Das ist so ein bisschen, also ich sage nicht umsonst, wer der Best Wrestler. Und das ist auch ein bisschen so das Markenzeichen mittlerweile, dass die halt einfach die bestmöglichen Pay-Per-View-Matches liefern wollen. Und ich glaube, da ist da der Promoter dahinter und da sind die Wrestler dahinter. Und die haben auch, glaube ich, für sich diesen Anspruch, dass sie das wollen. Und solange ihnen das gelingt, solange kriegen sie von mir auch gute Wertungen. Und im Moment ist es tatsächlich so.
Also der One momentan ist echt krass.
Ja, und vor allem es ist halt, also ja, es ist Forbidden Door und es sind einige Matches ohne Stories, aber die Matches, die Story weitererzählen, die erzählen sie so gut weiter. Und du hast halt wirklich diesen roten Faden und diesen roten Faden hast du auch seit Monaten. Und das ist jetzt dann, ich will jetzt nicht irgendwie den Tribalism mehr verfallen, aber mir fällt da jetzt ein, und das war jetzt gar nicht geplant, aber in meinem Monolog fällt mir das ein, das hat er ein bisschen Schlagzeilen gemacht, ein Interview gegeben von Triple H bei einem, ich glaube bei Stephen A. Smith von ESPN. Und da hat er quasi gesagt, so ja, die Leute, die sollen halt das Wrestling nicht so ernst nehmen, weil es ist ja am Ende des Tages nur Unterhaltung und quasi also übersetzt heißt das, wir wollen bitte keine Kritik an unseren Stories haben und alle, die uns kritisieren, na, das sind halt irgendwelche Nerds, die das Thema zu ernst nehmen. Und ich denke mir halt, ja, aber ich bin ein Nerd und ich mag das. Ich mag Worldbuilding, ich mag Storytelling, ich mag das in meinen Fantasy-Geschichten, ich mag das in meinen Serien. Mich macht das, ich freue mich darüber, wenn ich eine Serie gucke oder dann gibt es irgendwann einen Reboot oder dann gibt es irgendwie einen Ableger und ich erkenne, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ich finde da keine Logikfehler. Und nichts nervt mich mehr. Dexter ist so ein Beispiel. Dann gab es irgendwie einen Dexter-Spin-Off und einen Dexter-Prequel und ein Dexter-Ding. Und dann guckst du es an und denkst dir, ja, aber ich kenne die Geschichte. Und plötzlich passen hier irgendwie der Charaktere altern. Also die Logik ist plötzlich um 3 Jahre daneben. Und ich bin so ein Nerd. Mich nervt das. Und mich nervt das auch in meinem Wrestling unglaublich, wenn Dinge irgendwie keinen Sinn machen. Und dann bin ich kein Nörgler, der es zu ernst nimmt, weil ja, wenn ich es nicht ernst nehmen würde, dann wäre ich nicht seit über 30 Jahren dabei und dann hättet ihr auch zahlenden Kunden weniger. Also ja, ich will, dass mein Wrestling Sinn macht und das, was bei AEW gerade storyline-mäßig zumindest in den großen Matches passiert, da freue ich mich, weil ich glaube, Tony Khan ist auch ein Nerd, dass sich wirklich jemand Gedanken macht und dass jemand sagt, ja, hey, da gibt es jetzt einen roten Faden, wie du sagst, dann die Will Ospreay Story kann ich in Wahrheit zurückverfolgen 2 bis 3 Jahre. Wo ich sage, ja, da kriege ich jetzt einen Payoff, wenn ich da aufmerksam war. Und wenn ich jetzt gute Matches bekomme und meine Stories machen noch Sinn und es ist nicht alles irgendwie so, bin ich auch wieder beim Fernsehen, es gibt so diese Serien, diese Police Procedurals und so, da gibt es dann immer den Bösewicht der Woche. Und das hat man im Wrestling sehr lange. Das ist der Bösewicht der Woche, der Challenge gerade und wenn der besiegt ist, dann kommt irgendwann der nächste Bösewicht der Woche oder das nächste gute Gesicht der Woche. Und was mir bei AEW gerade extrem gut gefällt, gerade im World Title Picture, jetzt haben wir darüber gesprochen, ich habe jetzt irgendwie meine 5 Leute und ich habe jetzt, das ist jetzt nicht mehr hier CSI Miami, sondern das ist jetzt irgendwie so die goldene Ära der HBO-Serien und plötzlich kann ich über 3 Staffeln hinweg was angucken und alles macht irgendwie Sinn.
Und das Game of Thrones, das was links.
Genau, und das finde ich cool. Und das belohne ich und dafür gibt es dann auch gute Wertungen. Einerseits für die guten Matches und auch weil der Promoter nicht sagt, jetzt hab dich nicht mal nicht so und schalt einfach dein Hirn aus und genieße es. Das kann ich so auch machen, aber ich kann das hier noch eingeschalten lassen. In dem Fall kann es trotzdem genießen, weil die Sachen einfach Sinn machen. Und das freut mich und das belohne ich auch gerne.
Ich belohne mich jetzt auch. Es tut mir leid, aber ich mache jetzt mal hier einen Deckel drauf, weil ich belohne mich jetzt gleich mit einem kalten Getränk und einen Raum, der nicht so warm ist wie dieses Büro. Geht bitte gerne in die Kommentare, schreibt die Parole rein, um zu zeigen, wir hören das. Schreibt gerne eure Wertung rein, wie ihr das seht. Und bevor jetzt Markus die letzten Worte hat, sag ich nur noch, kühlt euch ab, trinkt was Schönes und lasst euch von der Hitze nicht ärgern.
Ja, ich schließe mich da an. Haltet euch kühl, achtet aufs Trinken, achtet auch auf Leute in eurem Umfeld, ob es Kinder sind, weil die kriegen es auch nicht so mit, ob es irgendwie ältere Verwandte sind. Checkt mal, ob es denen noch gut geht, weil die Hitze ist im Moment wirklich, wirklich, wirklich wild. Ja, wünsche euch einen schönen, kühlen Sommer. Wir hören uns vermutlich im Juli beim nächsten Pay-Per-View Redemption und sehen uns vielleicht in London für alle, die vor Ort sind.
Ja, Drecksack. So, in diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.